Ich saß in der Umkleide und konnte nicht recht glauben, dass ich schon wieder hier war. Als ich meine Schuhe endlich zugeschnürt hatte, stieß ich die Türe mit dem Fuß auf, bevor ich um die Ecke ging und der Überwachungskamera wieder zuzwinkerte. Manche Dinge ändern sich eben nicht. Der Flirt mit der Kamera zum Beispiel oder der Anblick des langen, dunklen Flures. In der Mitte des Korridors zitterte die Leuchtstoffröhre nur ab und zu auf, sodass der Flur die meiste Zeit im Dunkeln lag. Immer wenn das Licht aufblitzte, konnte man im Servicegang Teller und Besteck funkeln sehen. Ich stand am Anfang des Korridors wie angewurzelt fest, so wie ein Junge, der Angst hat, in den Keller seines Hauses zu gehen, in dem es ohne den geringsten Zweifel spukt. Ich stand dort und fragte mich, was passieren würde, wenn ich mich umdrehen und gehen, einfach zur Vernunft kommen und mich umentscheiden würde. Doch dafür schien es mir zu spät. Gefangen im Netz der Pflicht und des Ansehens, verloren im Wirrwarr dessen, was sich Eitelkeit nennt. Manchmal scheinen sich die Dinge, die wir glauben, tun zu müssen, aus Pflichtgefühl oder Gründen gesellschaftlicher Konventionen und die, die für unser seelisches Wohl von Relevanz wären, nicht zu berühren. Manchmal leben diese Dinge nicht einmal auf demselben Planeten. Es klang nach unendlicher Arbeit. Das Geräusch von Lasten, die zu schwer waren, um sie auf so jungen, formbaren Schultern zu tragen. Ein Krach, der mich mein Leben lang daran erinnern wird, dass Menschen aus den Chefetagen eines Hotels, Menschen, die denken, die Kontrolle über irgendetwas zu haben, einem die Illusion geben, dass man durch seinen Eifer und Fleiß, durch seine Willensstärke und seine Vision, dass man, wenn man sich seine Träume nur deutlich genug vor Augen hält, weit kommen würde. Nein, dass sie einen weit kommen lassen würden. Und irgendwann holt einen dann die Einsicht ein, dass diese Menschen gar nicht wissen, was man sich wünscht, wovon man träumt. Schlimmer noch, es ist ihnen völlig gleichgültig. Ich hörte den Krach. Er war lauter denn je und plötzlich verließ mich der Mut. Ich kannte dieses Geräusch wie kein anderes. Manchmal wachte ich schweißgebadet auf, das Geräusch des ratternden Borndruckers lauter als je zuvor an meinen Ohren. Es war das Geräusch des Schmerzes. Die Sutösen knallten und das Fleisch zischte im heißen Fett. Die Geräusche spielten die Hymne der übermüdeten und verkaterten, die der gepeinigten Seelen, der schwer arbeitenden und der leidenden, der von Selbstzweifeln zerfressen und vom Wahnsinn und Angst getriebenen, mal ataktisch, mal dissonant, inbrünstig, im Rhythmus der Verdammnis. Ich hatte mich nicht umgedreht und war mir damals schon ziemlich sicher, dass ich es nie tun würde. Ich hatte einen Fuß vor den anderen gesetzt, so schwer es mir auch gefallen war, und war somit Stück für Stück den dunklen Korridor entlang gegangen. Das Licht der Küche schien nicht mehr weit weg zu sein und ich konnte es kaum erwarten, aus der Dunkelheit zu treten, um meine Kollegen in der hell erleuchteten Küche wiederzutreffen.
Uneins. Der Podcast. Mit Sandra und Helge.
Sandra, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich bin noch ein bisschen in Gedanken, gerade nach deinem Einstieg heute.
Okay. Das,
jetzt der Hund direkt mit aufgeregt.
Ja. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass wir es geschafft haben.
Ja,
nach so langer Zeit, ne?
Ja, heute eine ganz besondere Folge für dich, ne? Ich glaube, jetzt hat es auch jeder schon gehört.
Ja, wir haben uns endlich dazu durchgerungen, ne? Es geht heute um Spitzengastronomie und ich weiß, also es klingt jetzt erstmal dramatisch, aber eigentlich ist es nicht so dramatisch. Ich hatte den...
Prost.
Ja, ich hab mich da ein bisschen von gelöst, muss ich sagen. Mich stört sowas gar nicht mehr. Ist ein anderes Thema später noch.
Raumgeräusche,
better done than perfect.
Wenn man mit Hunden lebt, ja.
Früher war ich...
Die müssen auch existieren.
Da war ich immer sehr darauf erpicht, dass alles... Also wir haben ja auch die Tür hier offen. Finde ich nicht so schlimm, muss ich sagen.
Ich vermute auch fast, dass man ein bisschen die Kinder hören wird, die draußen spielen.
Das kann sein.
Aber irgendwie finde ich das in dem Kontext auch ein bisschen geil, muss ich sagen.
Wir haben das einmal verlegt, tatsächlich. Das wollte ich noch sagen. Wir haben den einmal vertagt, weil mir da nicht so nach war. Sagen wir es mal so. Wie gesagt, es klingt jetzt dramatischer, als es ist, aber... Ja.
Ja, vielleicht, wir haben mit Sicherheit schon diverse Male drüber gesprochen, aber du hast ja deinen Einstieg ins Berufsleben in der Spitzengastro gemacht, richtig?
Richtig, ja, tatsächlich. Also ich habe sogar das Schulpraktikum habe ich auch schon in der Gastronomie gemacht. Und dann, das hat mir auch großen Spaß gemacht. Also generell muss man vielleicht dazu sagen, das klingt ja sehr dramatisch so. Ich habe das Schulpraktikum gemacht und das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und die Zeit, wo ich, oder ich habe während der Abi-Zeit tatsächlich auch sehr viel im Restaurant hier bei uns im Dorf gearbeitet. Und auch das hat mir großen Spaß gemacht. Und auch, also die Gastronomie in den Jahren, in denen ich aktiv daran tätig war, hat auch immer wieder großen Spaß gemacht. Aber ich glaube, so ein bisschen ist ja das Interessante oder ist ja für die Leute auch mal spannend zu sehen, was man halt sonst nicht so sieht, vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde mir auch wünschen, dass alle ein bisschen mehr Achtung vor dem hätten, was so hinter der Tür im Restaurant passiert. So, wenn man sich manchmal mal anschaut, wie sich Gäste benehmen. Wir haben ja schon mal über Gäste gesprochen.
Das stimmt.
Und da sind wirklich unterirdische Verhaltensweisen dabei, wovon ja die Küche auch nicht, Gott sei Dank wahrscheinlich, niemals mitbekommt, ja, sondern in der Service. Aber ich glaube, wenn alle nachempfinden könnten, was hinter verschlossenen Türen passiert, wäre man einfach netter, hoffe ich.
Also es ist, ich muss sagen, ich habe ja jetzt die letzten Jahre auch in der, also im Service gearbeitet. Und das ist auch nicht so, also wie soll ich das sagen, also da lernt man auch interessante, also es ist interessant, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, wie ich es gerade anders formulieren soll. Ja, das klingt sonst direkt so, als würde ich meinen Job nicht mögen. Aber man lernt halt den Querschnitt der Menschheit kennen, ne? Das muss man ganz klar sagen. Und das ist halt nicht immer positiv, ne? Die Leute haben manchmal, also es ist, ja, ich kann das gar nicht sagen. Also es passieren manchmal Sachen, von denen man nicht glaubt, dass sie gerade wirklich passieren.
Mhm. Aber hast du ein Beispiel?
Das sind manchmal so total profane Sachen. Ich reg mich da nicht mehr drum auf. Oder ich, was heißt aufregen? Das ist ja jetzt ein ganz simples Beispiel aus der letzten Woche. Da war ein Vierertisch da, war auch am Ende alles gut, waren auch im Prinzip nette Leute. Und die, also es war auch ungefähr 28 Grad draußen. Wir haben eine schöne Terrasse. Mhm. Die wollten unbedingt drin sitzen. Kann ich verstehen. Es ist halt ein bisschen kühler und es ist halt ein bisschen schattiger drin. Mhm. Aber das Ganze, also alle anderen Gäste saßen halt draußen. Ergo war das ganze Restaurant leer. Und sie wollten sich unbedingt mit vier Mann an zwei Zweiertische setzen, die in der Ecke standen, sodass ich die halt einmal kurz zusammenschieben und komplett neu eindecken musste. Mhm.
Schön.
Und man, ich weiß nicht so richtig, was in den, also das ist ja überhaupt nicht schlimm jetzt im Prinzip, ne? Das habe ich gerade noch so im Kopf von letzter Woche. Und du fragst dich natürlich, was in den Leuten vorgeht, dass sie so auf so eine Idee, jetzt würde mir im Traum nicht einfallen, ne?
Vielleicht war das Ski da besser. Ski, wie nennt man das?
Ich hab aber, also die Leute haben auch mit, mir ist das ja mittlerweile im Prinzip, ich weiß, also das ist ein großes Thema für Gäste, ne? Die Platzwahl. Das könnte mir egal nicht sein in einem Restaurant. Ne?
Ah, doch, komische Befindlichkeit. Also, wenn ich reserviert habe und ich werde irgendwo hingesetzt, solange ich nicht direkt an der Toilettentür sitze, alles gut. Und auch das macht man dann im Zweifel mit, wenn der Laden voll ist. Ne? So, aber ich habe zumindest am Tisch selber immer so, also ich kann nicht mit dem Rücken zur Tür. Zum Beispiel.
Ja gut, ja, das habe ich öfter gehört schon, aber irgendwie, nee, weiß ich nicht, habe ich nicht. Aber ja, gut.
Ja. Aber was muss ich, also da gehe ich ja niemandem auf den Keks mit, das muss ich ja mit mir selber ausmachen im Zweifel.
Ja, wir kriegen halt immer wieder, es steht immer wieder in der Reservierung, bitte einen schönen Tisch. Oder auch am Telefon. Ich sage aber, wir haben nur schöne Tische tatsächlich. Ne? Also, weil es auch so ist, ne? Das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Aber das ist so eine Info, die ist völlig irrelevant für mich.
Könnt ihr vielleicht so ein statt so einem Reserviertschild so ein schöner Tisch-Schild machen?
Das ist ein schöner Tisch.
Das finde ich richtig gut, dass dann die Leute, die das angeben, dann so einen schönen Tisch bekommen.
Ja, also gut, das war jetzt wirklich. Ja, ich habe. Man lernt dann natürlich so ein bisschen irgendwann über so gewisse Dinge hinweg zu lachen. Wenn du mit dem Wein an den Tisch kommst und den so vorstellst, ja, praktisch, und der einen Schraubverschluss hat, was ja in Deutschland weit verbreitet ist. Mhm. Und die Leute dann sagen, korken kann er ja nicht, ne? Und, aber das, ja, das ist ja nicht böse gemeint von den Leuten, aber du hörst es halt 34 Mal am Abend. Und er, witzig, Fun Fact, doch, kann er. Weil der Korkfehler im Prinzip meist Fehler ist, der im Keller passiert und nichts mit dem Korken zu tun hat. Ganz oft, was Leute als Kork empfinden. Mhm. Egal. Sag ich manchmal, wenn die Leute mir nicht so sympathisch sind, dann hat man, das ist ein richtiger Downer einmal. Ich habe mal kurz den Klugscheißer gespielt. Schön. Und vor allen vorgeführt. Es ist oft eine ich mache das, was ich mache, super gerne und die meisten Gäste sind halt auch super nett, Gott sei Dank. Also das ist auch eine andere Art Gastronomie, die ich jetzt mache, als die ich früher gemacht habe, das muss man ganz klar sagen. Und das Gute ist, das ist ein cooles Team und wir stehen auch ganz hinter den Sachen, die wir machen und, mhm. und wir sind da auch angehalten, einfach, also so zu, also wir können halt da so sein, wie wir sind. Das ist schon mal, das ist sowieso, das nimmt einem schon mal viel, viel, ja, also. Da, also die, wir haben im Prinzip, ja, wie soll ich das sagen, dadurch, dass wir so einen kleinen Laden haben, so eine kleine Küche und auch so eine kleine Mannschaft, gibt es keine, und das ist auch im Prinzip mittlerweile in der Karte so kommuniziert, es gibt nichts extra. Ich sage den Leuten immer, wir können alles machen, was sie sich wünschen, solange es exakt so in der Karte steht. Es gibt okay, nichts krass. Extra, es gibt am Menü nichts, es kann nichts geändert werden, es kann nichts weggelassen werden, gibt es nicht, oh, gar krass. Nichts. Können wir nicht. Das da steht eine Person in der Küche, ne? Eine einzige, bei 60 Gästen manchmal, ne? Oder 50.
Ja.
Das erleichtert schon vieles, muss man sagen. Wenn die Leute fragen, können wir das ändern? Und du einfach weißt, du kannst sagen, nö, können wir nicht. Das ist, weil es auch im Prinzip vielen Leuten, also ich habe tatsächlich aus Erfahrung von anderen Gastronomien, die, das ist in Köln zum Beispiel auch viel, also in Köln ist das sogar in den Brauhäusern. Da kostet jede Änderung einfach einen Aufpreis.
Auch wenn man was weglässt?
Ich glaube ja.
Also beispielsweise wegen Allergien oder so?
Gut, Allergien ist natürlich immer noch mal was anderes. So. Gut,
das werden die Leute im Zweifel sagen. Ne?
Ja. Also, aber gut, wir haben auch Leute, die sagen...
Wir haben schon so viele Leute erlebt, die dann irgendwie, einfach nur weil es dir nicht schmeckt, so wirklich absurde Allergien plötzlich hatten, wo ich mit meiner Ananasallergie da stand und dachte... Okay, das ist wild.
Also es wird seitens der Gäste auch extrem viel gelogen halt. Ne? Mhm. So, das ist also, das war eine Dame, die mir gesagt hat, dass sie mehr oder weniger eine Milcheiweißallergie hat, außer beim Feta und Burrata, weil das ist lecker. Und dann war das so, also stimmt das nicht, was sie gerade gesagt haben, offensichtlich, weil der besteht ja im Prinzip, das ist ja, dann
vor allem bei so einem Burrata, sein, also wenn es wenigstens ein Gouda wäre, wo es eh schon... irgendwie fermentiert ist, quasi. Keine Ahnung, wie man das nennt, aber greift ist, aber...
Ja, aber dann stehst du da und sagst, ja, kann ich das vegetarische Menü essen? Ich habe eine Milcheiweißallergie, kann ich das vegetarische Menü essen? Und du guckst sie an und sagst so, ja, im ersten Gang ist ja schon Burrata, ne? Was meinen sie denn? Ja, das geht. Und dann stehst du da und guckst sie an und denkst so, okay, wer erzählt denn jetzt Mist hier von uns beiden, so, ne? So. Und dann warst du, ja, dann können sie es essen, weil dann ist sowieso alles andere egal. So, dann spielt es keine Rolle. Ne?
Du wirst ja, wenn du in der Gastronomie bist, absolut keine Ahnung von Inhaltsstoffen, Nährstoffen haben, oder?
Es ist,
Lebensmitteln.
Also. Das ist, muss ich ehrlich sagen, das andere, das ist das Einzige, was mich auch so ein bisschen, ach nee, das stört mich eigentlich auch nicht mehr, muss ich sagen. Die Leute, das ist spannend, also die Leute denken halt, dass du dumm bist und das deswegen machst. Und das denken fast alle tatsächlich. Das ist so. Ja, so. Und das
ein dummer Kellner.
Ist ja auch erstmal, also ja, das ist ja auch in gewisser Weise legitim, das zu denken. Also ich weiß halt nicht, ich bin halt generell nicht so als Mensch. Ne? Also das würde mir niemals einfallen. Aber für mich macht das auch keinen Unterschied, ob die Leute irgendwie... Master of Arts haben oder halt Müllmänner sind. So, das ist mir total egal. Ich bringe den Leuten den gleichen Respekt gegenüber. So bin ich halt auch erzogen worden. Ne?
Ja.
Deswegen kann ich da gar nicht, also ich kann mich da gar nicht reinversetzen, wie Leute ticken, die so sind. So richtig. Da waren Gäste am Tisch, die waren auch total nett, es war auch das war auch wirklich eine super Situation und dann haben sie sich irgendwie unterhalten über irgendwas, wir haben auch zwischendurch immer mal so ein bisschen, also war auch schon mal so ein Jux, ne? Also es war schon eher schon so ein lockeres Verhältnis und dann haben sie irgendwie gerätselt, der eine sagte, er wollte die Bewohner von Sri Lanka benennen und hat sich da einen zusammengestammelt und hatte Sri Lanka Kana, weiß ich nicht, irgendwie gesagt. Da habe ich auch noch so geschmunzelt und gelächelt und dann sagte die eine so, ja, wissen Sie es denn? Ich so, ja, Tamilen oder Sri Lanka, sagt man auch. Und da war absolute Stille am Tisch, ne? Und da war so, das war denen halt mega peinlich, weil ich halt gedacht habe, weiß ich nicht, dass ich halt nach dem Waisenhaus die Schule abgebrochen hätte oder so.
Wow.
Ja, ich weiß ja auch nicht. Also, ich habe auch mal ein Buch gelesen. Ne? So, ist das,
ja.
Das ist
Stereotype halt. Ne?
Das finde ich problematisch. Also dieses Verhalten, das ist tatsächlich so ein bisschen problematisch. Und ich glaube, das ist auch für viele der Grund, warum sie sagen, ja, das gebe ich mir nicht mehr. Ne? Dann seit Corona auch. Dann sagen, ja, gehe ich halt bei Lidl die Regale einräumen. Das ist auch völlig okay. So, ne? Aber
wobei du ja auch da oft, glaube ich, wahnsinnig schlecht behandelt wirst. Ne? Also
ja, aber ich glaube, da musst du... Ich habe jetzt
einen Account entdeckt von einer, die aus einem, ich will jetzt nicht Marketing, am Medienjob raus ist, weil es sie ausgesaugt hat. Also es ist nicht Marketing, ist nicht so ein Agenturding, sondern irgendwie im Fernsehen oder so irgendwas Backstage. Und die ist jetzt, solange sie noch nicht weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen will, halt auch in einem Supermarkt, in Discounter an der Kasse. Und ich meine, die wird mit Sicherheit auch viel dummes Zeug abbekommen, aber irgendwie sagt sie, tut ihr das gerade gut. So dieses stupide, keine Verantwortung, sondern Feierabend ist Feierabend, man nimmt nichts mit nach Hause und...
Ja, und das war halt durchaus auch da, also ich kann das auch, also ich habe jetzt ja zuletzt auch ja, mein letzter Job, da war ja, hatte ich auch Verantwortung für 8 Leute. Und ich finde das also nachvollziehbar, dass man sagt, ach, weißt du was, ist die Entscheidung vom Chef. So nach dem Motto, ne? Also habe ich jetzt ja auch nicht, aber es ist natürlich einfacher, Dinge dann zu sagen, ja gut, das muss ich die Verantwortung nicht für tragen. Gott sei Dank. Ja. Und das kann ich schon gut nachvollziehen, muss ich sagen. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, ne?
Ja.
Irgendwie, es tut mir leid.
Ich hatte eben auch so eine, um wieder zurückzukommen, an irgendeinem Punkt eine schöne Frage, aber der ist vorbeigezogen irgendwie.
Toll.
Naja, schade.
Ich habe gedacht, ich erzähle mal, ich klinge sehr dumpf, ne? Klinge ich sehr dumpf?
Ich weiß, ich habe aber ja auch wirklich schlechte Kopfhörer auf.
Also, ich
bin froh, dass ich dich höre.
Aus dem Überraschungsei.
Die waren mal weiß,
das
die sind jetzt ocker.
Ja, it's funny, because it's true. egal, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich dachte, es wäre vielleicht mal entspannt, so ein bisschen einfach darüber. Also ich habe ja nicht viel, also ich kann ja einfach nur das erzählen, was ich so erlebt habe. Fangen wir damit mal an, würde ich sagen. Ich habe die Ausbildung gemacht im... Also ich bin über das Restaurant hier auf dem Dorf, sag ich mal, das schon gehobenere Küche gemacht hat, bin ich auch auf Raten von den Leuten hin, das weiß ich auch nach wie vor sehr zu schätzen. Also die haben gesagt, geh am besten in ein Hotel, weil die können dir auf jeden Fall so ein bisschen mehr bieten. Da kannst halt, also da siehst du halt natürlich mehr, also vom Wareneinsatz, da siehst du halt andere Produkte, ne, als einem kleinen Dorfrestaurant. Ne? Mhm. So, die haben gesagt, da kannst du Hummer verarbeiten, kannst du Fische auseinandernehmen. Und da lernst du halt ganz andere Sachen, weil der monetäre Hintergrund halt ein ganz anderer ist, ne, als im selbstständigen Restaurant. Das ist natürlich ohne Zweifel so. Ne? Also was wir da durchgejuckelt haben an Gänsestopfleber, Hummer und Kaviar, das ist absurd. Ne? So, also was da an Luxusprodukten verarbeitet wurde, spannend auf jeden Fall. War auch die richtige Entscheidung, denke ich. Ich habe die Ausbildung gemacht in einem der Düsseldorfer Grand Hotels. Name wird nicht genannt. Ist aber nicht, also ich habe dem Laden gegenüber auch keinen, also das war gut und ich würde das, ich weiß nicht, ich stelle mir die Frage öfter, ob ich das wieder machen würde. So ein bisschen, und das ist aber der Zeit, glaube ich, einfach geschuldet, ehrlicherweise. Also wurde ganz, ganz, ganz massiv gegen geltendes Arbeitsrecht verstoßen. Mhm. Ganz übel. Aber in allen Hotels, die ich, also ich hatte ja auch in der Schule Kollegen, die dann in den anderen Hotels, in den großen gearbeitet haben. Und das ist erstaunlich dafür, dass es 2011 mitten in Deutschland solche, also dass das möglich ist einfach,
ja,
so.
Gut, ne? Also selbst bei mir hieß es damals, ne, Überstunden, die existieren auf dem Papier nicht. Ja. Und dann saß du halt bis 22, 30 im Büro.
Ja, also ich wurde damals, ich weiß gar nicht, in welcher Form ich das, also ich muss erstmal anders anfangen. Das war eben eine Passage aus einem Buch, was ich geschrieben habe. Das weiß ich nicht, ob wir das effektiv erwähnt haben gerade eben.
Nee.
Das wäre vielleicht wichtig zu wissen.
Ach so, ich dachte, das hast du extra für heute vorbereitet.
Wirklich jetzt? Hast du das gedacht?
Ja, tatsächlich. Ach, ist das aus dem Roman? Buch?
Ja.
Ach, crazy. Das hatte ich gar nicht mehr präsent. Ich habe das so vor so vielen Jahren gelesen.
Ach, ja, das habe ich jetzt auch völlig. Ja, wird eine wilde Folge her. Also, ich hab einen Roman geschrieben über die Gastronomie. Mensch. Und dazu möchte ich, um da direkt allen. Um da Klarheit zu schaffen, das ist ein nicht autobiografischer Roman. Das hat nichts mit den, also es ist, ich glaube, man kann sich da nicht gegen wehren, bei so einer Geschichte, die sich auch um die Gastronomie geht, so gewisse Dinge einfließen zu lassen. Mir war es immer wichtig, dass sie recht realistisch ist, aber ganz klar, dass weder die Person noch die Handlung in diesem Roman effektiv so passiert ist. Das ist vielleicht noch ganz gut zu erwähnen, weil es kommen später Sachen, die da so natürlich, also wo man dann vielleicht denken könnte, ah, das ist vielleicht da im Roman verarbeitet, das ist aber nicht der Fall.
Ist es denn bei dieser Passage irgendwie etwas, wo du sagst, damit kann ich mich identifizieren?
Ja, auf jeden Fall. Also das schon, das Ganze, also vom Gefühl her, also die Geschichte, die Figuren und die Geschehnisse sind halt frei erfunden. Mhm. So, ne? Es steht alles im, ich hab mir das entlehnt von Ernest Hemingway. Das Intro. Soll ich das droppen? Ich kann es auswendig tatsächlich.
Mach mal.
Wenn es der Leser vorzieht, kann dieses Werk auch als ein Werk der Fantasie angesehen werden. Aber es besteht immer die Möglichkeit, dass solch ein Werk der Fantasie einiges Licht auf das wirft, was als Tatsache geschrieben worden ist. Das ist praktisch der Anfang von meinem Buch. Das ist aus Paris, ein festes Leben. Habe ich auch schon öfter erwähnt.
Mhm.
Als Empfehlung, großartiger Roman, kokettiert natürlich so ein bisschen damit, dass es halt, ne, ich habe da auch nie so drüber gesprochen. Man sollte auch über sowas, also David Lynch hat mal gesagt, man sollte über so Sachen, die man macht, über Kunst sollte man nicht so viel reden eigentlich, weil die Kunst ist das Reden. Also das, ne, steht für sich im Prinzip. Ne? So, das ist Thema. Habe ich jetzt aber nochmal kurz klar gemacht, weil, wie gesagt, nicht, dass ich hier irgendwie auf den Schlips getreten fühle. Später habe ich böse Briefe bekommen. Ich wurde begrüßt in meiner Ausbildung mit den Worten von meinem Küchenchef: Du siehst nicht gerade aus, als hätten deine Eltern dich gewollt. Das war der erste Satz, den ich gehört habe als Auszubildender in diesem Hotel. Und die Personalchefin stand daneben, hat richtig beschämt gelacht. So nach dem Motto: Ja, so ist er halt.
Ja, so ist er halt. Das erinnert mich ein bisschen an eine Begegnung mit dem Vater eines Ex-Freundes. Also damals mein neuer Freund.
Oh Gott.
Da wurde ich dann, habe ich mich mal nicht vor dem Frühstück schon rausgesneakt, um nicht dabei zu sein, sondern bin halt mal mit zum Frühstück gekommen morgens und wurde vorgestellt, ganz offiziell. Und hab dann natürlich Hand gereicht, wurde mein Name gesagt und dann guckt er seinen Sohn an und sagt so: Ja, lohnt sich das, sich das zu merken? Ich finde, das schlägt so in dieselbe Kerbe.
Holy shit, ey.
Ja.
Ist aber auch ein bisschen witzig. Also es tut mir natürlich total leid, das natürlich war mega unangemessen.
Total sein Humor, aber wenn du da als 21-jähriges Mädchen stehst, da ist man dann auch nicht irgendwie stark genug ist das falsche Wort. Nicht selbstbewusst genug, da was zu kontern. Nicht schlagfertig genug.
Aber war das vielleicht auch eher Kritik an seinem Sohn? Nicht eher?
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Hätten auch bei mir alle Alarmglocken läuten müssen, wahrscheinlich in dem Moment. Ne?
Gott, ja. Grausam.
Aber der war genauso.
Für die, so. Ja.
Naja, egal.
Ja, es ist nette Kerlchen, offensichtlich beide.
Mhm. Waren bestimmt Freunde.
Ja, so ging das da los. Und dann ging es auch ziemlich zur Sache. Also das sind halt natürlich so Geschichten, egal jetzt Ausbildung oder nicht. Wie gesagt, ich will da auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Wobei mir das im Prinzip auch egal ist. Also ich hatte mal die Redaktion von Steuerung F am Telefon, weil die sind auf meinen Roman aufmerksam geworden und wollten dann so einen Enthüllungsbericht über die Gastronomie machen. Und ich weiß nicht, ob daraus damals diese Sache um Christian Jürgens entstanden ist. Das kann tatsächlich sein.
Wer ist das?
Christian Jürgens war drei Sterne aus Süddeutschland, der wegen massiver also Beleidigung, psychischer Gewalt, sexueller Belästigung wurde der praktisch abgesägt und da haben mehrere Leute ausgesagt. Und das war so der erste, das war so das Watergate der Gastronomie. Also ich kenne den Mann nicht persönlich, ich kenne aber Leute, die da ausgesagt haben persönlich. Mhm. Und irgendwann fällt einem dieses Verhalten halt auf die Füße. Ne? So, also auch hier, die haben damals gesagt, ob ich da aussagen würde. Da habe ich gesagt, was heißt denn aussagen? Das sind erwachsene Menschen gewesen. Die waren sich auch nicht bewusst, was sie da sagen und was sie da tun, wenn die einen Azubi 5 Überstunden pro Tag machen lassen. Ne? Dann müssen sie sich bewusst sein darüber, dass ihnen das eines Tages auf die Füße fallen.
Das ist ja kein Obst, du bist immer noch hier, sondern es wird ja strukturell ausgenutzt, dass es in der Branche so gelebt wird.
Also es ist halt, das habe ich in einer Podcast-Folge schon mal gesagt, es tut mir auch leid für die Analogie, aber die Gastronomie ist rein strukturell 10 Kilo Scheiße in einem 9 Kilo Sack halt. Ne? Hm. Und das klingt also super negativ. Ne? Ich muss das später nochmal so ein bisschen relativieren, bin in Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber generell auch jetzt gerade mit so ein bisschen Abstand, mit so ein paar Jahren Abstand dazu, es ist völlig, völlig abstrus, was sie dazu getragen hat teilweise. Ne? Also ich habe da Menschen kennengelernt, auch in Personalabteilungen, da hätten die Nazis von geträumt, ne? Wirklich. Also die hätten da Karriere machen können, ohne Probleme. Ne? Leuten, die absolut skrupellos sind, denen alles egal ist. Ne? So, und das ist das Problem eigentlich, habe ich gemerkt. Das ist das grundsätzliche Problem, ich hatte nie das Problem, auch hier in unserem Dorfrestaurant, sage ich mal, und später, als ich nochmal bei einer selbstständigen Frau gearbeitet habe, das war eine andere Dynamik. Aber in dem Moment, wo du merkst, dass du da buckelst und dass auf deinem Leid, dass andere Leute sich damit eine goldene Nase verdienen, und das ist halt im Hotel der Fall, da hört der Spaß halt auf. Ne? Also ich mache mich gerne für einen kleinen Laden, der so gewisse Ideale und Werte hat, ist überhaupt kein Problem, da Überstunden zu machen. Ne? Sehe ich mittlerweile auch ein ganz kleines bisschen anders, aber dann weißt du wenigstens, wofür es ist so. Ne? Wenn du so ein Team hast, wo Leute sind, die alle denselben Traum haben, sag ich mal, oder alle an einem Strang ziehen, dann ist das was ganz anderes. Aber wenn du das halt machst für irgendeinen reichen Investor, mhm, irgendwo in der Schweiz oder im arabischen Raum oder in China, das kann es halt nicht sein. Ne?
So. Aber meinst du, also weißt du, wie es heute ist? Es ist ja nun auch schon ein paar Jahre her, dass du die Ausbildung gemacht hast. Sorry to say, aber
es hat sich wohl insofern getan, dass jetzt natürlich überall, also es gab so ein paar Zwischenfälle, dass natürlich der Zoll mal Razzien gemacht hat und dann Dienstpläne wegen Schwarzarbeit.
Ach, dafür ist der Zollstuhl zuständig. Ach, das wusste ich nicht.
Habe ich einmal gesehen, wie in Köln.
Irgendwie bei Zoll ist direkt bei mir so Grenze. Import-Export. Denk mal, warum der Zoll? Wen habt ihr da arbeiten lassen?
Nee, ich habe das einmal in Köln gesehen. Da bin ich von einem Freund nach Hause auch schon so leicht angetüdelt und dann hielten da auf einmal, also von einem Restaurant, was ich auch kannte, die waren so ein bisschen, ja, nicht zwielichtig, aber man wusste, da ist so ein so ein Laden, wo halt so gewisse Sachen passieren. Und dann bin ich da, es war der Fußgänger, zu mir vorbeigegangen, sind auf einmal zwei Mannschaftswagen vom Zoll gehalten. 25 Mann raus,
ja, alles vor Tür auf. Am Haus.
Allerdings alle, ja, Dienstpläne beschlagnahmt, Büro sofort, alle Unterlagen beschlagnahmt. Das ist wild, wenn das passiert. Und wenn dann da Ungereimtheiten sind, dann geht das da richtig zur Sache. Ne? Also dann geht das also wirklich auch mit Arbeitszeitbetrug und so Geschichten. Ne? Also dass dann Stunden nicht eingetragen sind, das ist im Prinzip für ein normales Restaurant, das ist eine Geschäftsinsolvenz. Ne?
Ich habe mich gefragt, ob die heutige Generation, also die berühmte Gen Z, ob die das überhaupt noch mit sich machen lässt.
Nee, also
das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil ich sehe ja auch die Azubis bei uns oder die im Traineeship oder so. Also wenn da keine Motivation intrinsisch ist, dann kommen die auch einfach mit Nichtstun durch, weil irgendwie sämtliche hierarchischen Themen und so, das perlt einfach an denen ab, ne? Das juckt die überhaupt gar nicht.
Ja, verstehe. Also um das eine noch zu Ende zu führen, also es gibt überall mittlerweile, also mit Fingerabdruck hier, Arbeitszeiterfassung. Da wird aber auch manchmal so ein bisschen so nach dem Motto, ja, stempel die schon mal aus, kommst du mal,
stündchen rein. Ja, gut, das gab es ja früher auch schon. Ja.
Das hat es halt damals nicht gegeben bei uns. Da stand halt drin, wir fangen um 10 Uhr an und das Ende war offen. Ne? Ja. Und da wir halt immer mindestens bis Mitternacht offen hatten, waren ja die Reihen. Und wenn man da noch eine Stunde früher kommen sollte, waren es ja immer 14 Stunden ganz normal, bei einem ganz normalen Arbeitstag. Das war technisch gar nicht anders möglich. Ne?
Wenn du ohne längere Mittagspause auch wahrscheinlich.
Ja, Mittagspause gab es im Prinzip ganz selten, im Sommerloch mal.
Ich kenne von Bekannten früher auch so Schoten, dass man dann halt mittags irgendwie 3 oder 4 Stunden Break hatte und dann nochmal den
Teildienst nennt man das, ja. Dass man dann geht und dann wiederkommt. Das,
und das gab es bei euch aber nicht.
Offiziell also sowas schon geplant, glaube ich. Okay, aber das war nicht möglich meistens.
Ja, okay.
Ja, und ich glaube, also Quintessenz, um auf deine andere Frage da jetzt einzugehen, ich glaube nicht, dass sie das noch mit sich machen lassen. Und ich finde das auch im Prinzip richtig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, voll. So,
ne? Also es ist ein extrem zweischneidiges Schwert. Ich bin auf der einen Seite, also es ist ja so witzig wie mit allen, ne? Also mit allen solchen Sachen, dass die Leute ja jetzt jammern, dass wir finden gar keine Auszubildenden. Und dann ist es so, ja, dann hört ihr die Geschichte hier mal kurz an und dann fragen wir uns nochmal, warum. Und das ist ja, ich hab da auch mit dem Küchenchef gesprochen, der 50 Jahre in der Gastronomie gearbeitet hat, ne, der jetzt wirklich im hohen Rentenalter ist und sagt, hey, das war früher schon so, ne? Hat sich einfach, also es war früher schon furchtbar und es ist irgendwie immer noch furchtbar, ne? Und die Leute haben überhaupt völlig aus den Augen verloren, dass man das mal irgendwie attraktiver gestalten muss. Weil jetzt ist der große Boom vorbei. Ne? Jamie Oliver und Tim Meltzer, die sind, weiß ich nicht, Mitte, Ende 50 halt. Ne? Das waren ja so die das angetrieben haben. Also in dem Jahrgang, wo ich war, da waren ja viele, die aufgrund dieses Sterne-Booms und dieses Koch-Booms generell, ne, angefangen haben. Wir hatten, weiß ich nicht, wir hatten teilweise 4 Azubis oder 4, 5 Azubis pro Jahrgang.
Ach, krass.
Wo dann es nicht so viele geschafft haben, aber kann so ein Hotel ist mittlerweile froh, wenn die einen einzigen finden.
Die sind jetzt alle bei uns im Marketing. Können jetzt alle was mit Social Media machen.
Kann sein. Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil ich habe oft auch die Diskussion mit Freunden und alten Arbeitskollegen, da kommt immer wieder der Punkt, man schwelgt ja dann doch auch in Erinnerung, weil wie gesagt, das möchte ich natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Es war auch sehr schön. Da komme ich später nochmal im Detail drauf zurück, aber dass sie dann sagen, ja, hat es uns denn geschadet? Und ich denke mir so,
ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich spreche auch für uns alle. Ne? Also es hat auch, dass ich merke auch, dass es dir geschadet hat, ne? anhand deines Verhaltens.
Aber das sagen auch nur Leute, die wirklich Schäden davon getragen haben. Also es ist ja genauso wie mit Menschen, die irgendwie einen Klaps auf den Po bei Kindern rechtfertigen wollen. Ja, hat es uns denn damals geschadet? Ja, hat es. Guck dich an, du kannst nicht über Gefühle reden.
So. Vielleicht ziehe ich einen Teil der positiven Sachen jetzt auch mal vor. Es war für mich tatsächlich, muss ich sagen,
wurde umgekehrt.
es war ein, insofern, also ich hätte nicht studieren können, hätte ich nicht gekonnt. Ich habe die Schule mit Ach und Krach, also nee, stimmt ja nicht, ich habe die Schule eigentlich ziemlich gut über, also da habe ich ein ziemlich gutes Abi, aber es war extrem, weil ich auch vermute, also das ist, klärt sich gerade, ich bin in so einer Art Diagnose, aber ich vermute, dass ich auch so eine Art ADHS habe oder hatte. Also es war ein unfassbarer Kraftakt, die Schule einfach zu machen. So. Und ich hätte das nicht gekonnt, auch vor allem nicht, wenn ich gewusst hätte, du musst das nicht machen. Ne? Also Abi war irgendwie so, das war irgendwie meinem Vater oder meinen Eltern schuldig, hatte ich das Gefühl, und die Ausbildung durchzuziehen auch so ein bisschen. Da war auch sehr viel Eitelkeit bei, muss ich sagen. Was auch okay ist, ne? Man sollte ja auch nicht, also man muss auch nicht alles aushalten, aber man sollte natürlich auch versuchen, so Sachen durchzuziehen. wenn ich manchmal wirklich jeden Tag daran gedacht habe, eigentlich aufzuhören. Es hat mein Leben halt krass strukturiert, ne? Und diese, also das war für mich so wie so eine, also muss ich ehrlich sagen, ich vermute, das ist halt wie so eine Art Wehrdienst, ne? Du wirst halt den ganzen Tag von morgens bis abends angebrüllt und dir folgt auch jemand mit ins Kühlhaus, um dich weiter anzubrüllen. Und das ist halt, du wirst da halt, ja, es ist halt so eine Art militärischer Drill, ne? Also es gibt halt nur, ja, Chef, nein, Chef, oui, Chef.
Hattest du mir das erzählt, dass es dann auch also so fixe Antworten gibt?
Ja.
Weil, damit er nicht hochgucken muss, richtig? So war das doch, oder?
Generell ist es so, ach, da gibt es alle möglichen, das ist so ein richtiger Jargon eigentlich, das würde, glaube ich, jetzt in den Rahmen springen, aber im Prinzip ist es so, dass du in so einer klassisch französisch aufgebauten Küche, wo es so eine Postenküche ist, das heißt, du hast praktisch jemanden am Pass stehen, wo das Essen angerichtet wird, und dann hast du für jeden, also hast du dann Entremetier, ein Garde-Manger, also Entremetier für die Beilagen, Garde-Manger für die kalte Küche, Saucier für das Fleisch und die Soßen und dann eigentlich noch ein Poissonnier für den Fisch und die Soßen. Du kannst das, je nachdem wie groß die Küche ist, das kann sich wirklich ins Kleinste, da ist jeder für irgendwas verantwortlich. Und wenn ein Bon reinkommt, also eine Bestellung, dann wird die annonciert, also vorgelesen praktisch, und dann müssen da halt alle darauf reagieren, ne? Weil, und das muss ich auch sagen, ich habe ja selbst einen Azubi und mich macht das wahnsinnig. Und
man ich sonst auch weiß, ob er es gehört hat. Ja.
Ich kriege auch von meinem Azubi nie eine Antwort auf die Sachen. Ne? Und ich hasse das wirklich. Ne? Weil das ist halt wichtig, ne? So, das ist wie, und das ist ja auch was Militärisches im Prinzip. Aber, ne?
Da haben
so
nicht wir drüber gesprochen, sondern ich hatte dir das ja erzählt, dass als wir die Folge quasi schon geplant, aber noch nicht umgesetzt hatten, kam eine neue Folge vom Sophie Passmann-Podcast raus, den sie mit ihrem Partner gemacht hat, der auch ein eigenes Restaurant hat, glaube ich sogar.
Okay.
Und eben auch sehr viel aus dieser Hölle hinter den Kulissen erzählt hat in der Folge. Und der hat dann auch erklärt, warum es eben so wichtig ist, so schlimm es auch klingt, dass alle immer reagieren, weil er sagt ja dann halt, naja gut, wenn er gerade an irgendwas dran ist, dann kann er halt nicht hochgucken und gucken, ob man ihm zuhört, sondern muss dann halt darauf setzen, dass jemand akustische Signale sendet, genau. Und das verstehe ich auch irgendwie.
Es hat natürlich alles, also es hat schon eine krasse Ordnung, und ich muss auch zugeben, das ist, es leuchtet später wie heißt das denn nochmal bei uns? Mein Schriftstück der Woche ist diesmal kein Schriftstück, aber es macht Sinn, wenn ihr das hier alles später gehört habt. Also du kommst da rein und dann hast du vom Hotel erstmal so einen dicken Aktenordner bekommen, wo die Grooming-Standards drinstehen, ne? Wie deine Haare zu sein haben. Mhm. Also bei Frauen nochmal ganz expliziter als bei Männern. Ne?
Und das ist ja in vielen Berufen.
So und so und so. Und dann wird dir halt erstmal dann wird da erstmal aufgeräumt. So, ne? So, und da war damals ganz klar, alle Tattoos müssen überklebt sein.
In der Küche?
Ja. Tattoos waren sowieso, also durfte nicht sichtbar sein. Ja, wenn Gäste dich sehen, wenn du am Frühstücksbuffet mal langläufst oder so. Alles nicht sichtbar.
Ja, wie können sie bloß Häftlinge einstellen? Das ist ja wirklich dramatisch. Mein Gott, dass wir 2,25 haben.
Das war alles ganz, ja gut, damals konnten die da halt drüber entscheiden. Damals musst du auch in dem Hotel, wo ich war, musst du Abi haben. Und bist gar nicht genommen worden. Die hatten noch so ein Assessment Center, da hatten die 500 Bewerbungen.
Also ich verstehe ja sowas wie Haare, Fingernägel und so, weil das ja irgendwie auch mit Hygiene zu tun hat. Aber Tattoos ist ja nun wirklich einfach persönliches Gusto vom Eigentümer. Da hat ja wirklich nichts damit zu tun.
Es war später die Lippenstiftfarbe vorgegeben im Hotel.
Ja, kann ich auch genauso gut Stewardess werden, ne? Sehe ich wenigstens ein bisschen was von der Welt.
Und das Problem ist, dass es halt einfach von Typ zu Typ einfach auch, dann hatten wir da, weiß ich nicht, asiatische Kollegin, das sah halt aus wie mit der Homer Simpson Make-up Kanone aufgetragen. Es gibt halt Leute, die sind halt blasser oder die sind halt einmal dunkleren Teint. Und dann hast du halt so einen Einheitslippenstift, das sieht absolut peinlich aus.
Aber gab es die Option, also einfach keinen zu tragen?
Weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Da habe ich mich damals nicht so. Ich weiß nur, dass manchmal ich so das Gefühl hatte, mein Gott. Also, da kann ja keiner was für, wenn das eine Vorgabe war, das eine Vorgabe. Mhm. Und du dachtest halt so, ach, das sieht aus wie, weiß ich nicht, ne? Weil das halt nicht passt.
Ja, aber das ist ja wirklich wie bei Flugbegleiterinnen. Ne? Also, ich glaube, die strengsten, Gott, steinigt mich jetzt nicht, sind immer noch Singapore Airlines. Das war auf jeden Fall lange Zeit so. Und da die müssen auch Körpermaße stimmen und so. Die dürfen nur so und so einen Teilnehmerumfang haben und so groß gewachsen sein und so. Damit eben dieser ganze Vibe von Singapore Airlines da sich widerspiegelt, auch im Aussehen der Flugbegleiterin. Also ich glaube, ich wäre schon fast zu groß dafür. Mal abgesehen davon, dass ich nicht die Figur dafür hätte, aber ja.
Ja, wenn sich da halt Leute finden, so, dann bitte. Ne? Irgendwann wird der Punkt kommen, wo die Leute sagen, auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock mehr. Ist es ja auch so.
In dem Modell, naja, gut, für so eine Airline ist es ja für viele wahrscheinlich der heilige Gral, weil du raus aus deinem Dorf in der Heimat kommst.
Ja.
So, ne? Also wenn du diesen Karriereweg gegangen bist, so wirklich von, können wir uns gar nicht ausmalen wie arm, bis dahin, dann, also ich glaube schon, dass das für viele Frauen auch immer noch ein Ziel ist.
Ja, das ist, man muss sich da, glaube ich, immer, man muss sich da immer überlegen, was man bereit ist, dafür halt zu tun, ne?
Ich meine, in Teilen finde ich es aber auch gar nicht so schlimm, wenn es ein paar Vorgaben gibt. Jetzt war ich kurz ganz weit weg.
Irgendwie. Nee, ich hatte irgendwie hat hier irgendwas geleuchtet gerade. Okay. Sorry. Ja.
Weil, so wie es bei uns zum Beispiel mittlerweile ist in der Branche, finde ich es ein bisschen schade. Also die Leute, die sehen halt teilweise aus, als hätten sie seit einer Woche keine Bürste gesehen.
Ja, das ist natürlich ein diffiziles Thema, ne? Jetzt, also gerade für, also ich glaube, dass gerade für die Generation jetzt ist das halt natürlich wenn du da irgendwas zu sagst, dann ist das natürlich ein krasser Einschnitt.
Hatten wir die Folge mit Dresscode schon oder ist die immer noch im Glas? Haben wir noch Chancen, dass die kommt?
Die müsste, aber kann ich mich nicht erinnern. Ah, das heißt natürlich nichts.
Nee, da würde ich. Wir haben nämlich mal irgendwann das Thema Dresscode reingeschmissen, weil es eben so. Ja. So speziell ist und da ja auch so viele Meinungen gegen sind. Aber ich finde so, es gibt halt einen Unterschied zwischen ich bin nicht selbst und ich bin eklig. Also wie viele Menschen einfach stinken, ungekämmt vors Haus gehen und ins Büro gehen und so. Sorry, aber das ist, man ist ja immer noch Teil einer Gesellschaft am Ende. Dann lebt halt im Wald.
Ich sehe das, aber ich sehe das auch so, ne? Das ist aber der Grund, warum ich keine Shorts besitze oder keine, weiß ich nicht, ich würde niemals in Jogginghose vor die Tür gehen, ne? Ich finde, das hat auch immer tatsächlich, das hat auch einfach immer mit ein bisschen Selbstrespekt zu tun, ne?
Aber nicht vor die Tür gehen heißt nicht mal Samstagabend kurz in den Supermarkt springen?
Nein.
Echt?
Nein, ich war noch nie, glaube ich, in einer Jogginghose vor der Tür.
Richtig löblich. Also spätestens, wenn ich mit den Hunden rausgehe, sehe ich manchmal wirklich schlimm aus.
Ja, nee, ich trage aber auch ganz selten Jogginghosen zu Hause. Ich trage auch meistens einfach die zu Hause.
Dieser Mann hat Wohlbefinden noch nicht verstanden.
Doch, ist einfach,
du bist wirklich gebrannt von dem Job, glaube ich.
Jeans sind einfach das Gemütlichste, was es gibt. Ne?
Nee.
Ich würde gerne immer, also ich trage ja auch immer Jeans.
Also alleine dieser Knopf da, wenn man sitzt, ne? Mhm.
Doch, super. Super. Ja,
gut, reden wir dann in der Dresscode-Folge
in dem
drüber.
In dem Hotel, wo ich auch mal gearbeitet habe, da arbeiten mittlerweile Leute mit Tattoos im Gesicht halt, ne? Und Vollbart.
Ja.
Ne? 20 Zentimeter Bart.
Ja, aber siehst du, das mit dem Bart ist halt schon wieder so, da landet dann auch schon mal ein Haar im Essen, ne?
Ja, das ist noch nicht passiert bisher.
Also hatte schon Haare Thema. Im Essen.
Das war, da hat, und das ist natürlich auch immer, das ist so ein bisschen schwierig, als damals ein Personalchef uns mir gesagt hatte, nachdem ich da, ich glaube, 20 Tage ohne frei gearbeitet habe, das ist ja auch passiert, gerne mal, ne, dann so 7-Tage-Wochen gemacht, weil man dann in einem anderen Restaurant noch aushelfen musste vom Hotel. Sie sehen aus wie ein Penner, ja, unterwegs, haben sie eigentlich vor, sich mal wieder zu rasieren. So wird man begrüßt dann nach 20 Tagen, 14 Stunden. Und dann denkst du, da habe ich irgendwas
bekommen.
Da war ich kurz davor, diese Frau wirklich brutal zu beleidigen, ne? Das war auch richtig. Da musste ich dann auch nochmal zu ihr ins Büro, weil ich irgendwas Flapsiges gesagt habe, ne? Das irgendwann reicht's auch einfach, ne?
Ja.
So. Und das war auch der Punkt, wo ich dann, da habe ich gekündigt und dann war dann so der Personalreferent und sagte so: Ja, warum möchten Sie denn gehen? Und der, ja, der war echt ganz cool. Und es war so, wollen Sie das wirklich hören? Oder ist Ihnen das egal? So, dann sparen wir uns das einfach. Ne? Und dann war so, nee, erzählen Sie ruhig mal. Und dann habe ich das halt erzählt und sagte so, ja, ich würde dir keinem zu nahe treten. Ne? Aber was ist das hier? Mhm. Was ist das hier für ein Irrenhaushalt? Ne? So, ja. So, es hat mir, da waren wir gerade, glaube ich, als bevor wir abgedriftet sind. Es hat mir halt sehr geholfen, also die positiven Seiten oder das Positive auf jeden Fall, dass mir niemand mehr irgendwas von Arbeit erzählen kann. Da kann ich nur müde drüber lachen, muss ich sagen. Das ist wirklich absurd, was ich gemacht habe. Und das meine ich auch gar nicht, das ist jetzt kein Contest oder so, aber. Also die längste Schicht, die ich hatte, ging über 30 Stunden, glaube ich, so Geschichten ohne zu pennen. Und halt, wie gesagt, ich habe mal einen ganzen Monat durchgearbeitet praktisch, weil sich das nicht anders ergeben hat. Und ich hatte Spätschicht, Frühschicht, Nachtschicht, dann hatte ich Nachtschichten vor der Schule. Dann bin ich von der Nachtschicht aus zur Schule gegangen, nach 8 Stunden Arbeit, dann noch 8 Stunden Schule. Ich bin zu Wettbewerben gefahren, wo das Hotel mich hingeschickt hat, nach einer Nachtschicht auf der Autobahn nach Dortmund über dem Steuer vom VW-Bus eingeschlafen kurz, ein bisschen auf dem Standstreifen weitergefahren, so über dem Lenkrad hing. Solche Sachen sind halt passiert. Ne? Und dir kommen, und das kann man jetzt, ich weiß nicht, ob das gut oder ob das schlecht ist, wenn man so darüber sinniert, aber es schockt mich nicht viel. Deswegen ist ich auch so Sachen wie der Baustelle meines Hauses entspannt gegenüber, weil es so, ja, muss halt gemacht werden. ist halt so, ne? Mein Azubi zum Beispiel, der wenn wir mal an das kommt, wir haben ja sehr geregelte Arbeitszeiten, muss man einfach sagen. Ja, da kommen halt so Tage, da ist eine Hochzeit, da arbeiten wir aber 14 Stunden, ne? Das ist halt so. Und das ist halt so, für ihn ist das Ende der Welt. Ne? Mhm. Er ist kurz vorm Sterben, wenn das passiert.
Aber ne? Das habe ich, also natürlich nicht in diesem Ausmaß, aber auch das kriege ich mit in meiner Bubble, dass da nicht nur weniger Bereitschaft ist, eine extra Meile für irgendwas zu gehen, weil gefühlt alle sich nur denken, ja, ist ja nicht meine Aktie, die da irgendwie befeuert wird am Ende. aber ich habe auch das Gefühl, die können das gar nicht.
Ich weiß es halt nicht.
Wahrscheinlich könnten sie es, wenn sie müssten, aber vielleicht ist es auch dieses Gefühl von ich muss nicht. Keine Ahnung, aber ich merke ganz, ganz doll, dass da schnell gestruggelt wird, wenn man einen Tag hektisch und viel ist und so. Und das dann direkt so, nee, gestern war schlimm. Und ich dachte so, ja, okay.
Vor allem Dienstag, ne?
So, ja. So,
wir haben früher also, dann noch eine halbe Kiste Bier wirklich, am Kiosk getrunken.
Ich muss ganz ehrlich sagen, so ein richtig, jetzt ne, in meinen Maßstäben, das kann man natürlich nicht mit deinen Erfahrungen vergleichen, aber so einen richtig anstrengenden Tag, so eine richtig heftige Woche hatte ich, glaube ich, seit 6, 7 Jahren nicht mehr. Also wenn ich das mit dem vergleiche, was halt früher war. Und wenn dann jemand halt so völlig fertig ist, nach ein paar Tagen denke ich auch manchmal so, ja, aber wovon denn jetzt genau? So, geh halt, trink dir halt einen Wein heute Abend. So.
Ja, ich tue mich immer schwer. Ich möchte halt auch nicht der griesgrämige Typ sein, der irgendwie dann über die Generation nach ihm herzieht. Ich weiß es, ich kann es schwer einschätzen. Ich glaube, dass viele, das ist ja, ich meine, das alles klingt ja wie Satire von sich selbst. Ne? Die Leute denken wahrscheinlich, ich bin völlig übergeschnappt, die Art und Weise, wie ich hier drüber spreche. Aber ich glaube, du könntest viele, viele Probleme, auch in meinem Bekanntenkreis, sage ich auch ganz ehrlich, würden sich lösen lassen, wenn die Leute schwere körperliche Arbeit tun würden.
Kopf meinst du, um den Kopf mal auszuschalten? 100%.
Ja, mit Sicherheit. Also ich habe manchmal auch, ja klar, das tut dann weh und das ist bitter, aber manchmal auch nach so richtig, richtig anstrengenden Wochen ist das einfach ein gutes Gefühl, wenn du dann zu Hause bist, aus der Dusche kommst und denkst, boah, Mann, war das heute anstrengend. Und dann Voll. Ist es auch gut einfach. Dann ist es einfach gut. Dann setze ich auf Couch, guckst eine Serie und dann ist es gut.
So. Was das angeht, freue ich mich richtig auf die nächsten Wochen. Wenn ich halt wegen diesem Umzug endlich mal wieder auch einen Anlass habe, wirklich tätig zu werden. Sachen von A nach B schleppen und keine Ahnung. Ich sehe mich jetzt schon schwitzend an meinem Kofferraum, weil ich gefühlt den halben Umzug nur mit meinem kleinen Autochen vorher mache, um ja nicht zu viel meinen Freunden zuzumuten, dann am Tag der Tage. Es war damals hier bei diesem Einzug genauso. Da war Küche und so, war alles schon komplett eingerichtet. Und es mussten nur noch die großen Sachen irgendwie rübergefahren werden und 4 Kartons oder so. Alles andere war schon erledigt. Und das ist aber auch geil.
Auf jeden
Wenn
Fall.
Wenn du dann abends im Bett landest, alles ist irgendwie Wassereinlagerung ohne Ende. Jeder Muskel ist irgendwie schwer und müde und man schläft einfach so viel besser danach.
Ja, das ist also manchmal, also ja, es ist halt manchmal einfach gut für den Kopf auch, ne? Also ich habe ja auch in der Zeit, wo ich dann jetzt im Büro gearbeitet habe, da war ich ja bei meiner letzten Stelle, da war ich ja auch immer, ich habe immer gesagt, ich bin der am besten bezahlte Hausmeister von allen, weil im Prinzip war ich da im Marketing, aber ich habe auch so Sets gebaut zwischendurch, ne? Oder musste den Drucker auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Diesen großen, riesigen, schrankgroßen Etikettendrucker. Und es war dann immer zwischendurch, musste ich irgendwas machen halt, ne? Aufstehen, irgendwas machen. Kisten tragen.
Mach das mal weiter mit deiner Diagnose. Da bin ich wirklich sehr gespannt.
Da bin ich auch gespannt. Es ist, wir haben uns hier so ein bisschen reingeredet, ne? Irgendwie.
Ach, ich finde es eigentlich ganz gut bisher.
Ich wollte noch so viel erzählen eigentlich.
Was denn zum Beispiel?
Ich wollte mal ganz kurz, nur so einen kurzen Abriss. Also ich war nach der Ausbildung, ich habe die Ausbildung gemacht, habe die auch sehr gut gemacht, hatte da auch eigentlich Ambitionen, das dann weiterzumachen. Hatte große Pläne, die haben sich aber so ein bisschen zerschlagen kann ich aus jetziger Sicht gar nicht so genau sagen. Ich sollte so eine Art Traineeship machen und überall, also in den, wie so eine, wie sage ich das jetzt, ohne den Namen der Firma zu nennen, also in so einem, das war praktisch ein Zusammenschluss von Hotels. Die aber nicht zusammengehören von der Kette, sondern es war einfach so nach dem Motto, wir halten den Standard hoch.
Wie so ein Netzwerk.
Ja. Und da konnte man, die haben immer zusammengearbeitet, haben sich auch manchmal so Azubis zugeschustert und man konnte auch so Cross-Traineeships machen.
Okay.
Das ist eigentlich lässig gewesen. Das ging bei uns in der Küche leider nicht, weil das damals einfach, also in der Küche ging sowas einfach nie. Also du warst, das ist natürlich auch, du warst ab dem ersten Tag eine vollwertige Arbeitskraft halt, ne?
Was ja erstmal eigentlich geil ist. Wenn du nicht der Dulli bist, der 3 Monate lang nur Zwiebeln schält.
Auf jeden Fall. Ich habe das auch, ich habe halt so ein paar Sachen dann wirklich auch so auf dem harten Weg kennengelernt. Ich durfte Wolfsbarsch auseinandernehmen, kleine Anekdote. Und ich kriege ja wirklich sehr penetranten Spielzeug auf den Schoß gelegt. Ja, soll gespielt werden, offensichtlich.
Nee, gerade erstmal nicht.
Und Wolfsbarsch hat oben an den Flossen giftige Stachel.
Da habe ich schon wieder was gelernt, ja.
Und mir ist, das war meine zweite Woche, glaube ich, ne? Und dann war das sowieso, aus jetziger Sicht, ich würde niemals einen Azubi in der zweiten Woche Wolfsbarsch auseinandernehmen lassen, also weil das auch einfach ein Wert ist, ne? Das ist viel Geld, ne? Und dann das, also die Art und Weise, du kannst das ja sofort mit einem Schnitt, kannst das ja komplett zerstören, das Teil schon, ne?
Indem du diese Stachel.
Nee, indem du, wenn du jetzt, sag ich mal, also du hast ja, das ist ein Rundfisch, das heißt, der ist vom, wenn du den Kopf abschneiden würdest, würde der rund aussehen, du hast 2 Filets auf beiden Seiten. Es gibt auch Plattfische, die haben praktisch die Filets oben und auf der Unterseite auch, aber die sind, also eine Scholle zum Beispiel oder ein, weiß ich nicht, Steinbutt, die sind ja so platt, ne, wirklich. Und da musst du die Filets halt abnehmen, da läuft halt so eine Mittelgeräte lang und da kannst du natürlich, wenn du da falsch mit dem Messer ansetzt, ich zeige das gerade, ich versuche das mal zu beschreiben, da kannst du natürlich direkt ins Filet reinschneiden und dann ist alles im Arsch, ne? Also dann ist es einfach hin und das in einem Luxushotel kannst du das auch dann nicht rausgeben, so, ne? Da musst du ganz sauber an der Geräte entlang schneiden, dass du da nichts kaputt schneidest praktisch.
Kann man aus einem Barsch so ein eine Art Tatar machen oder so? Also ließe sich das noch weiter verwenden?
Da Fischsuppe? Wenn du stehst und weißt, und den kostet 38 Euro das Kilo.
Was weiß ich denn? Dann, aber ist doch immer noch besser als wegschmeißen.
Ja, aber du hast ja auch im Zweifel jemanden hinter dir stehen, der ungefähr 15 Zentimeter von deinem Gesicht entfernt ist, nicht anbrüllt dabei, ne?
Ja, dann läuft die Arbeit sowieso viel besser von der Hand bekanntlich.
Ja, wie ist dieser Fisch aus der Hand gerutscht? Weil frische Fische haben ja so eine gewisse Schleimschicht. Da war fast ein Zungenbrecher, ne? Ging aber gut über den Knorpel.
Das hat er gut gemeistert.
Und ja, mir ist aus der Hand gerutscht. Ich habe mir den Stachel in die Handfläche gerammt und der ist abgebrochen. Also der Fisch ist da runtergefallen, dann der Stachel war in der Handfläche tatsächlich auch relativ, also das war ein ganzes Stück, also das war so ein 5 cm Stück. Das hat auch ziemlich wehgetan im ersten Moment. im zweiten Moment hat es extrem wehgetan.
Inwiefern ist der giftig? Was passiert?
Ja, sagen wir so, ich habe dann da meine Arbeit fortgeführt und habe das auseinandergenommen und es tat wirklich, wirklich weh. Es war die linke Hand, also ich konnte mit rechts noch das Messer halten. Ich habe aber gemerkt, oh, das ist krass. Oder war es in der rechten? Nee, warte mal. Nee, irgendwie, ich weiß, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Nee, es muss eigentlich die rechte Hand gewesen sein, weil, ja, es war die rechte Hand. Weil ich habe dem Junior-Sous-Chef, dem, also stellvertretenden Junior-Chef, mein Gott, Wahnsinn, als ich dann fertig war, hat er mir die Hand gegeben und sich verabschiedet und dann bin ich wirklich fast gestorben. Ne? Und dann hat er gesagt, fragt, was los ist. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, es kleines Malheur passiert. Und ja, sagte, gut, das ist nicht so gut tatsächlich. Das müsstest du dir vielleicht vom Arzt ansehen lassen, weil es ja giftig ist. Hat er gesagt, ja gut, dann war bei mir damals das ein Krankenhaus direkt um die Ecke. War ja auch schon spät. Also war später, als ich hatte Frühdienst, habe um 5 Uhr angefangen und es war schon wieder 19 Uhr, als ich dann gegangen bin. Und bin dann da ins Krankenhaus und ja, ich hatte tatsächlich den Anfang einer Blutvergiftung. Also das ist so schwarz geworden.
Ich hatte auch mal eine.
Und das musste da rausgeschnitten werden. Und das wurde auch einfach, also der Arzt, das war auch irgendwie Dr. Frankenstein anscheinend, der hat das auch einfach mehr aus der Handfläche geschnitten, ohne Betäubung. Er hat aber gesagt, er würde das jetzt einfach
den
so
Stachel
eben machen. Ja. Aber hat dazu mit so einem Skalpell in die Handfläche geschnitten.
Schön.
Ohne Betäubung. Ich weiß nicht, ob das, weiß ich mal bis heute noch nicht. Ich habe auch wirklich geschrien. Ich habe so ein paar Sachen vom Tisch gestoßen. Das war ein bisschen, ich weiß halt nicht aus jetziger Sicht, wie tief das effektiv war, aber es war halt eine Blutvergiftung. Ne? Und ja, da sagt sie, doch.
Aber dafür, also für eine Blutvergiftung muss es noch nicht mal wahnsinnig tief sein, weil bei mir war es ein Wespenstich.
Ja, das kommt, ja.
Also es reicht ja einfach, dass es verunreinigt in die Blutbahn gerät. Punkt.
Ja.
So, was bei einem rohen Fisch halt auch, selbst wenn es nicht giftig wäre.
Kann, ja. Ja, Ende vom Lied, ich bin damit, ich habe so eine Schiene bekommen, weil ich das möglichst nicht bewegen sollte, damit sich da nicht noch mehr, weiß ich nicht warum, ehrlich gesagt, aussieht. Ich glaube, damit sich das, ja, damit das still, damit man es einfach still hält.
Ja, der wird ja auch nicht gewusst haben in dem Moment, ob er nicht vielleicht ein paar Nerven getroffen hat, oder?
Ich weiß, ich bin damit am nächsten Tag
zur Arbeit gegangen, ja, selbstverständlich. Und habe
meine Krankmeldung abgegeben.
Ach so, nee, okay. Ich dachte, du wolltest arbeiten.
Nee, ja, ich war da ja noch relativ grün, ich war da ja noch relativ neu. Und dann war zwischen dem Küchenbüro und der Küche war noch die Spülküche mit 2 Industriespülmaschinen. Und mein Küchenchef damals hat mich so angeschrien, dass man das in der Küche gehört hat. Und turns out, ich bin am nächsten Tag arbeiten gekommen.
Weil das du wahrscheinlich auch noch in der Probezeit warst und nichts riskieren wolltest.
Da hatte ich kurz überlegt, ob das wirklich das Richtige war. Also man hatte in den ersten 2 Wochen noch nicht ganz so viel Geschrei gehabt. Das hatte sich erst dann so ein bisschen entwickelt, das hat sich so gesteigert. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, ne, krass, okay.
Aber bist du hingegangen aus Angst, dass sie dich rausschmeißen? Weil in der Probezeit hätten sie dich ja einfach grundlos kündigen können nach diesem Tag. Oder hast du es wirklich aus diesem, er hat mich so angeschrien, dass ich jetzt deswegen komme, gemacht und gar nicht wegen Angst um den Job?
Es war halt damals schon noch was Besonderes, das so zu, also das halt, also diesen Ausbildungsplatz überhaupt zu bekommen, das war halt schon relativ aufwendig, ne, muss man sagen. Auch wenn ich da im Prinzip die Wahl hatte zwischen den 3, 4 großen Hotels, wo ich mich überall beworben hatte, hatte ich für alle eine Zusage im Prinzip. Aber das war, ich hatte schon so das Gefühl, ja gut, wenn du jetzt raumfährst, da 2 Wochen, was ist das denn für ein Verhalten? Ne? Kannst du dich nicht mehr angucken, ne? Also es war schon so der Ehrgeiz, dass ich gesagt habe, nee, da kannst du ja jetzt nicht aufhören direkt am Anfang. Ne? Und das war, ja, das war schon, also ja, im Endeffekt war ich nur, ich habe mich danach auch nie wieder krank gemeldet. Ich war einmal, da musste ich aber operiert werden, effektiv. Da wurde ich mit dem Krankenwagen abgeholt aus dem Hotel. War auch nicht das erste Mal, also doch, war das erste Mal, war nicht das letzte Mal, dass ich mit dem Krankenwagen von irgendwo geholt wurde. Da hatte ich so ein, ja, weiß ich gar nicht, muss man glaube ich hier nicht beschreiben, ist ein bisschen eklig. Also es war so ein, ja, war auch was an den Nerven. So ein Kochding, ja, schlimme Entzündung, sagen wir mal so. Und war, hat mir so ein bisschen die Schuhe ausgezogen.
Passt du denn inzwischen besser auf dich auf?
Ich hatte zwei relativ schlimme Erlebnisse, auf die ich noch kurz kommen möchte. Ich war noch teilweise kurz in der 2-Sterne-Gastronomie für relativ kurze Zeit. Das war aus jetziger Sicht eigentlich ganz gut. Wir hatten da einen Küchenchef, der eigentlich ein ruhiger Typ war. Ich bin da hingekommen, die hatten gerade einen 2. Stern bekommen. Da haben mich, glaube ich, wirklich alle Kollegen gehasst, weil ich war in Süddeutschland und war halt der aus dem Rheinland. Waren wirklich alle nicht so nett zu mir. War aber auch einfach eine angespannte Stimmung generell.
So Lokalpatriotismus?
Ja, ich war da so ein bisschen unwillkommen einfach, ne? So in dem ganzen Hotel. Das hat man mir eigentlich auch relativ deutlich klar gemacht. Okay. Es war schwierig. Ich kann das nicht mehr genau sagen. Ich war auch da sehr angespannt, weil ich wusste, ich sollte da dann den Posten übernehmen in einem Laden, der gerade einen 2. Stern bekommen hat. Und wie gesagt, ich habe mir das gerade mal rausgeschrieben. Es gibt 47 2-Sterne-Restaurants aktuell in Deutschland. 341 Einsterne und 12 3-Sterne. Also es war schon was Besonderes auf jeden Fall. Und der war auch, also das war anders wild auf jeden Fall. Da haben wir um 8.30 Uhr angefangen und wir hatten nur abends offen. Ne? Und haben dann da den ganzen Tag produziert. Alle 2 Tage wurde alles, was im Kühlschrank war, weggeschmissen, alles entsorgt. Einmal kurz Grundreinigung. Und dann wieder bei Null angefangen, alle 2 Tage. Das fand ich halt nicht so geil. Das war ausschlaggebender Punkt, dass ich gesagt habe, nee, das ist irgendwie ganz Stranges. Also auch den Fisch quadratisch zu schneiden und aus einer Süßkartoffel eine Portion Ring zu stechen, war für mich so, wo ich dachte, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist.
Damit es hübsch auf dem Teller aussehen. Ja, ja.
Und die Küche an sich war super interessant. Da habe ich auch ultra viel gelernt. Und der Küchenchef war auch eigentlich cool. Der hat das auch sehr bedauert. Ich bin dann gegangen und habe gesagt, ich kann das nicht so irgendwie. Ne? Das war für mich nichts. Das hat mich psychisch wirklich so ziemlich an die Grenze getrieben. Dieser Showdown-Moment, wenn du denkst, ja, keine Ahnung. Also ich hatte das Gefühl, ich hatte in den 3 Jahren Ausbildung wirklich gar nichts gelernt, als ich dann dahin gekoppelt. Also Hotelküche und Sterne-Gastronomie und dann direkt 2-Sterne-Gastronomie, das sind 2 völlig verschiedene Welten nochmal. Ne?
Krass, das hätte ich nicht gedacht. Also nicht in so einem Hotel.
Es ist schon deutlich. Es ist was anderes.
Ich muss mal kurz den Hund ruhig stellen. Coffee. Platz.
Es ist schon was anderes einfach, ne? Muss man ehrlich sagen. Und ja, ich kann da über die Zeit gar nicht so. Also es war, glaube ich, einer der ausschlaggebenden Punkte, wo ich dann dachte, also da habe ich auch gesagt, da gehe ich nie wieder hin, zurück in diesen Ort. Gruselig, gruselige Erfahrung. Mittlerweile sehe ich das ein kleines bisschen anders. Ich habe auch immer mal wieder Kontakt zu Leuten. Und ich habe mir da, glaube ich, auch sehr viel so ein bisschen eingebildet. Also
Mir fällt gerade das Gegenteil von Sympathie nicht ein.
Antipathie.
Antipathie, mein Gott. Irgendwie hat mein Gehirn mir Apathie gesagt.
Ja, ich weiß nicht, ob sie irgendwie gedacht hatten, so. Also ich hatte natürlich sehr gute Zeugnisse, ob die so ein bisschen gedacht haben, damals so, ja, den müssen wir jetzt erstmal wieder runterholen. Aber ich war ja gar nicht so, ich war auch nie so, ne? Dass ich da irgendwie gedacht hätte, bin da immer sehr demütig rangegangen. Ist auch gut, ich habe da auch im Prinzip viel gelernt und ich bin so. Ich habe den Küchenchef dann später nochmal auch auf so Veranstaltungen immer wieder getroffen und hab das eigentlich sehr geschätzt, das Verhältnis, was ich zu ihm hatte. Er hat auch gesagt, dass es sehr schade findet, dass ich gehe, weil er eigentlich den Eindruck hatte, dass ich sehr gut ins Team gepasst hätte. Wie dem auch sei, ich bin zurück nach Köln in einen 1-Sterner und da ist alles so ein bisschen, aus dem Ruder gelaufen. Also da sind so ein paar wilde Sachen passiert, die mich dann im Prinzip final, also das war auch eine sehr gute Zeit, wir waren dann ein sehr, sehr junges Team in einem 1-Sterner-Restaurant, auch in einem Hotel. Und das hat mir sehr gut gefallen. Da war ich auch, ich weiß es gerade gar nicht, 2 Jahre? Ich glaube 2 Jahre. Ungefähr. Müsste ich mal nachschlagen. Weiß ich gerade selbst nicht mehr. Kam mir wie 2 Jahre vor. und da hatten wir uns, also da war wirklich auch so ein bisschen, da hatte ich eine super coole Wohnung auch einfach in Köln und das war, also da bin ich nochmal, da habe ich dann auch das erste Mal besser verdient und da war so das erste Mal, dass man sich so ein bisschen selbst auch verwirklichen konnte in der Küche. Ne? Also das war etwas flachere Hierarchien, sag ich mal. War so ein bisschen doch eher so ein Teamwork. Und das ging auch lange Zeit sehr gut, bis, ich glaube, vermute ich zumindest, dass da so das Hotel so auf den 2. Stern geschielt hat. Und dann ist das alles ziemlich rasant den Bach runtergegangen. Und da wurde sehr viel Druck aufgebaut. Und es gibt so eine Fotoserie, da habe ich mal ein Foto draus gepostet. Da kam ein Fotograf zu uns aus eigenem Antrieb, aber der wollte mal so ein paar Porträts, machen so ein paar Fotos aus, so actionmäßig in der Küche. Und das Hotel hat dann irgendwie gesagt, ja cool, du kriegst dann einen Essensgutschein oder so, dann wenn wir die dann verwenden dürfen und so. Und da, das sind Fotos, die das Hotel nicht verwenden konnte leider, weil uns drei waren so der Hauptkern, also vier zu viert waren in der Küche und steht da teilweise der Tod ins Gesicht geschrieben. Ne? Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Fotos, die einen wirklich betroffen machen im Prinzip. Ne? Also wirklich mit schwarzen Ringen unter den Augen bis übermorgen. Und das ist ein sehr gutes Zeitzeugnis, glaube ich, davon. Und
hat der Fotograf die Bilder verwendet?
Ja, auf seiner Homepage mal. So ein bisschen, ich hatte dem mal geschrieben und hatte gesagt, so, ob ich die mal posten könnte, also alles Non-Profit, und hatte geschrieben, ja, solange ich da kein Geld mit verdiene, sonst müsste man die lizenzieren, ist ja klar. Aber der macht auch, also der ist ein Profi-Fotograf, der auch für Mercedes Werbung macht und so, ne? Und das bedeutet mir sehr viel tatsächlich, diese Bilder. Ich habe die auch alle noch, wir haben die damals zur Verfügung bekommen. Und es sind zweierlei Dinge. Ich will das auch gar nicht zu breit reden, aber es gab dann im Team tatsächlich einen Suizidversuch. Es gab das Gespräch und damit ist alles ziemlich, auch das war so der große Paukenschlag. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was zuerst kam. Egal. Dass im Prinzip ein Kollege von mir gesagt hat, ist zum Küchenchef gegangen und sagte, ich gehe jetzt gleich in den Teildienst, dann werde ich mich umbringen. Also, dass du nur Bescheid weißt, nach dem Motto, ne? Und das war halt so, okay. Und dann, das war halt einfach ein krasser Schock, der konnte halt einfach nicht mehr, ne? Völlig am Ende, ne? Und die Sache ist halt, das geht, dieses ganze Konstrukt, wenn du auch dann selbst dich so dem verschrieben hast, dass das für dich alles ist, und das ist gezwungenermaßen ganz oft so, auch bei Köchen, dass dann auch natürlich familiäre Beziehungen wie sagt man jetzt? Also Liebesbeziehungen, also Beziehungen zu Partnern. Das geht irgendwann den Bach runter, wenn du halt jeden Tag 14, 15 Stunden arbeitest. Ne? Und wenn du das dann nicht mehr hast, dann bist du da sehr schnell an einem Punkt, wo, also du brauchst einen sehr starken Halt, glaube ich, von Freunden und Familien, wenn du so einen Job machst. Dann brauchst du, glaube ich, einen relativ guten Ausgleich. Und wenn du das irgendwann nicht mehr hast, dann so Sachen kommen, du machst deinen Job und liebst das und dann kommt ein Tester und der sagt, das ist alles ziemlich scheiße, was ihr macht, dann zieht einem das halt den Boden unter den Füßen weg, ne? Weil dann denkst du so, ja gut, dann macht das alles keinen Sinn mehr offensichtlich, ne? Hier, wenn das Einzige, was ich kann, offensichtlich nicht reicht, so dann, ja, ist eine ziemlich, ziemlich üble Geschichte, tatsächlich hat mich viele Jahre verfolgt. Ich habe Leute aus der Gastronomie, also halt wirklich regelrecht zugrunde gehen sehen. Ich habe Leute zu den anonymen Alkoholikern begleitet. Es gab, es ist ein unfassbarer Substanzen aller Art, Alkohol, Drogen. Das ist das Ventil für viele. Und daran sieht man natürlich Leute auch zerbrechen, definitiv. Und bei mir war es dann so auch, dass ich mich in so einen Punkt gearbeitet habe, wo ich einfach nicht mehr konnte. Also da habe ich Wochen hintereinander mehr oder weniger durchgearbeitet und bin dann bei einer Veranstaltung einfach weggeklatscht. Also mir ging es morgens schon nicht so, ich dachte so, oh, krass, ey. Es war der letzte Tag und ich dachte, jetzt hast du danach zwei Tage frei, nur eine Veranstaltung. Und dann bin ich da hin mit unserem Küchenchef, war so ein Außerhaus-Catering-Show kochen, war auch irgendwie alles witzig und ich hatte morgens schon gedacht, kriegst eine Erkältung, ne? Hast wirklich so Gliederschmerzen, aber jetzt reicht es auch vielleicht einfach mit dem Arbeiten langsam. Und dann bin ich da auf die Veranstaltung und es wurde immer anstrengender. Ich war nass geschwitzt, so kalter Schweiß, ich stand dann, hab gekocht, irgendwelche Camping-Laksa Geschichten angerichtet, also so asiatisch war es. Und dann war schwarz und dann bin ich aufgewacht und war im Krankenhaus. Und ich war noch relativ lange bei Bewusstsein. Also ich bin mit meinem Küchenchef dann irgendwann, wir haben dann den Stand dazu gemacht, oder ich bin so ein bisschen apathisch geworden anscheinend. Und dann habe ich mich da irgendwie noch kurz an den Bus gehockt, an unseren Sprinter, den wir da hatten, mit dem wir da auf dem Catering waren. Und dann bin ich da anscheinend einfach umgekippt irgendwann. Und ich habe meinem Küchenchef im Krankenwagen noch eine Übergabe gemacht. Ich habe einfach gesagt, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich weiß gar nichts mehr. Ich habe wilde Sachen geredet. Ich habe gesagt, dass er noch Curry ausfrieren muss und das noch machen muss und Tofu muss verarbeitet werden. Der ist 2 Tage alt. Ne? Und blablabla. Kann mich nichts mehr erinnern. Ne? Und das war halt. Mir wurde dann im Prinzip im Krankenhaus. Also ich hatte, ich weiß nicht, es hieß, wenn ich mich glaube ich richtig erinnere, es war ein Hyperinfekt. Also ich hatte so viele Infekte in meinem Körper, ich habe so viele Sachen verschleppt, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, dass es einfach für den Körper einfacher war, einfach Schluss zu machen. So zu sagen, jetzt ist Feierabend hier, jetzt ziehen wir mal kurz den Stecker. Und ich hatte dann tatsächlich ziemlich lange, ziemlich hohes Fieber. Und das war also ernst lebensbedrohlich hoch auch, ne? Über ein paar Tage. Und das ist dann, Gott sei Dank, ich war über 2 Wochen im Krankenhaus und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, oder wo mir im Prinzip auch nahegelegt wurde, ob es reicht, vielleicht einfach so.
Ja, also wir reden halt hier auch immer noch von
21 oder so. Ne?
Ja, und wir reden hier davon, dass du etwas getan hast, womit du deinen Lebensunterhalt verdienen möchtest. Also Passion hin oder her, aber es ist halt Arbeit, es ist ja nicht effektiv.
Ich habe das, ja, das ist das Gefährliche halt.
Ne? Es war ja auch nicht deins.
Ja, aber du bist einfach, und das ist eigentlich noch schlimmer, wenn du dann natürlich mitwirken kannst und da freie Hand hast in vielen Sachen. Das ist natürlich super schön. Und ich bin auch sehr dankbar für die Sachen, die wir da machen konnten im Prinzip. Oder dass uns in vielen Situationen, das kannst du jetzt natürlich drehen, wie du willst, aber dass man da das Vertrauen bekommen hat, Dinge umzusetzen, das ist natürlich super schön. Aber das birgt natürlich auch so eine unglaubliche Verantwortung, ne? Weil du dann in dem Moment ja denkst, ja, es ist meins, ne? Natürlich. Ist ja meine Idee gewesen. Wenn das jetzt nicht gut ist, dann sagen ja alle, was bist du denn für einer? Ja, es ist wild. Ich weiß auch gar nicht, hatte das jetzt gar nicht vorgenommen, so im Detail zu erzählen. Jetzt ist es raus. Ja. Aber
das war, jetzt wissen wir es alle. Hey, du musst besser auf dich aufpassen.
Ist tatsächlich für mich dann so ein Punkt gewesen. Ich war da noch ganz kurz in dem Laden und hatte dann nochmal, also habe dann gemerkt, selbst rechtzeitig, dass es mir zu sehr an die Substanz geht. Also es ging dann noch um 2 Monate, war ich dann nochmal da, weil ich mir eingebildet habe, ja, könnte jetzt einfach nochmal Piano machen und mach das nochmal ein bisschen weiter. Und habe dann gemerkt, dass es nicht geht und habe dann da den Stecker auch gezogen und habe gesagt, bin dann nochmal in die selbstständige Gastronomie für ein knappes halbes Jahr. Das war deutlich entspannter. Das war auch sehr, sehr schön, muss ich sagen, im Prinzip. Und habe dann aber ein Angebot bekommen von dem Großhandel, wo ich dann war, im Bürojob und habe dann gesagt, nee, vielleicht ist es auch einfach gut. Aber erstaunlich, also viele Freunde und Verwandte auch da, ja, zieh das doch mal durch, noch ein paar Jahre. Dann hast du das im Lebenslauf. Ne?
Ja, trotz allem. Das
ist krass, ne? Also es ist erschreckend. Ich habe aber tatsächlich, muss ich sagen,
mit dem Lebenslauf auch immer, ne?
Es lässt sich nicht leugnen, dass viel davon natürlich in irgendeiner Form auch in diesem Buch Verwendung gefunden hat. Nach der Story jetzt sowieso lässt sich das nicht leugnen. Auch wenn das, wie gesagt, kann ich nur nochmal mit Nachdruck sagen, keine realistischen Geschehnisse sind, die da passiert sind. Oder die da beschrieben werden. Aber als ich das Buch dann veröffentlicht habe und das auch Leute gelesen haben, die mir relativ nahe standen, für die war das auch so ein Schock. Aber das ist, weil die Leute immer nur das hören, was sie hören wollen halt. Ne? Und dir nie richtig zuhören. Ne? Weil ich habe da keinen Hehl drum gemacht. Ich habe da ziemlich offen, also irgendwann nicht mehr, weil ich gewusst habe, mir hört keiner mehr zu. Irgendwann erzählst du solche Sachen. Irgendwann ist es ja auch unangenehm. Irgendwann sind es ja auch, also es sind ja auch peinliche Geschichten, ne, dabei, so, ne, die ja selbst irgendwie unangenehm sind. Du erzählst ja keinem Freund oder keinem Verwandten, dass du den ganzen Tag angebrüllt wurdest. Ne? Das ist ja nichts Spaßiges so richtig. Da hat ja keiner was von. Ist ja keine lustige Anekdote.
Nee, aber also weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie einfach nur deine Denke ist, weil wenn zu mir ein Vorgesetzter scheiße war, dann wusste das jeder in meinem Freundeskreis. Und dann lag ich den Leuten damit auch ständig in den Ohren.
Ich möchte, das Problem ist, und da ist, glaube ich, jetzt um mal so zum Schluss zu kommen, es klingt immer extrem negativ und mir tut das immer leid. Ich habe jetzt Freunde von meiner Freundin kennengelernt, die so mega auf die Foodies sind und so ein paar Stories haben wollten und den habe ich halt richtig Garten gelegt damit. Ne? Da war absolut Stille 5 Minuten lang, als ich das so erzählt habe. Ne? Aber wenn die, also ja gut, wenn man die Antwort nicht hören will, dann darf man die Frage nicht stellen. Und ich habe, ja, mir tut das auch leid, aber so ist das halt. Ne? Und die Leute erwarten immer sehr glamouröse und fancy Geschichten und dann sagst du, ja, keine Ahnung, da hat mich mein Küchenchef irgendwo angebrüllt, der war zugekokst bis unter das Dach, ne? So dass er Nasenbluten hatte zwischendurch. Ne?
Aber das ist ja im Prinzip das, was ich ganz am Anfang gemeint habe mit dem, wenn wir mehr wüssten, dann wären wir vielleicht auch mal netter.
Ach, nee, das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht.
Arschlöcher wirst du immer haben. Muss man sowas piepen eigentlich in dem Podcast? Ich weiß es nicht.
Ich weiß, heute ist, glaube ich, sowieso ziemlich zur Sache gegangen. Ja.
Also du wirst niemals nur nette Gäste haben, aber ich glaube, dass so eine Awareness dafür einen ganz anderen Umgang, also bei mir zumindest, je mehr ich darüber weiß, was irgendwie los ist an Orten, wo ich nicht jeden Tag Einblicke habe, desto achtsamer gehe ich ja dann auch mit meinem Umfeld, das davon betroffen ist, um. So, und dann zum Beispiel bemisst man Trinkgeld irgendwann nicht danach, wie nett jemand war oder nicht. Ne, weil das ja auch irgendwie früher bei vielen immer noch bis heute ja ein Thema ist. So, ja, ich gebe Trinkgeld, wenn der Kellner besonders gut war. So, nee, gib halt einfach Trinkgeld, solange er nicht das größte Arschloch auf dem Planeten war.
Ja, das ist für viele, ach, das, ja, weil, ja, ich, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, also es gibt halt diese ganze, ich glaube, dieses ganze Konstrukt Sterne-Gastronomie, mache ich mir jetzt keine Freunde mit, wenn ich sage, ich glaube, dass das einfach ein schwieriges Thema ist. Ne? Also ich glaube, dass der große Hype davon vorbei ist, langsam. Ja, tut mir leid, das jetzt zu sagen so, aber Es ist eine merkwürdige Maschinerie, ne? Also es gibt ja auch die, ich komme gerade nicht auf den Namen tatsächlich. Benoit heißt das so. Ja, der Mann, also es gibt ja 2 Fälle von Suizid praktisch in Frankreich, von Leuten, die sich umgebracht haben, weil sie vom 3. auf den 2. Stern rückgestuft wurden, ne?
Oha.
Viele Leute, die jetzt das eingeschaltet haben, es geht um Essen machen. Wir müssen uns beruhigen halt mit sowas, ne? Es hat sich zu etwas entwickelt, was geisteskrank ist, ne? So. Und da muss man auch sich mal wieder ein bisschen, also.
Und gleichzeitig hast du halt, also Leute, die wirklich ihr ganzes Leben in so ein Abzeichen, weißt du, so ein fucking Seepferdchen investieren. Also wenn man es mal runterbricht, ja. Da kommt halt jemand hin und der sagt Hü oder Hot und entweder hast du dir dein Sternchen verdient oder halt nicht.
Es ist eine Empfehlung also halt, von einem Reifenhersteller, ne?
So. Ja. Das so, darf davon man mal ganz abzusehen.
Vielleicht
ja.
Nicht vergessen, auch. Ne?
Und auf der anderen Seite ploppt jeden Monat irgendwo ein neuer Food-Trend-Spot irgendwie auf, der nach 2 Monaten wieder schließen muss, weil Instagram gesagt hat, dass 3 andere Läden jetzt viel besser sind. Und also irgendwie ist es doch absurd. Menschen bringen sich um, weil sie ihr Abzeichen nicht bekommen. Ich muss es jetzt wirklich einfach mal Abzeichen nennen, weil das, wenn man es mal runterbricht und mal sich rauszieht aus unseren gesellschaftlichen Konstrukten, ist es wirklich Nonsens. Und woanders verdient sich alle 3 Monate irgendwer ein goldenes Näschen mit einem mit Bueno-Creme gefüllten Donut.
Ja. Es ist, man könnte da, man, also Michelin. Sterne-Gastronomie, auch wenn das heute im Prinzip ja das Thema war, da kann man Bücher mitfüllen. Hm. Man könnte Bücher darüber schreiben.
Ja, ich habe letztens wurde mir so ein Reel ausgespielt, das fand ich ganz cool. Ich folge dem nicht, keine Ahnung, ich bin kurz auf den Account gegangen, da war mir zu viel anderer Krempel noch, aber die Botschaft fand ich ganz geil, der tourt ein bisschen durch Deutschland und zeigt so richtig alteingesessene Lokale.
Ja.
Von einer Dönerbude bis hin zum süßen kleinen Italiener irgendwie, wo alles so einfach, aber schick und romantisch ist und so. Und das finde ich so cool. Und eigentlich müssen wir da auch wieder viel mehr hin.
Das Problem ist vielleicht nur ganz kurz, um da auf diese Michelin-Geschichte noch zu gehen. Der Michelin schießt halt in alle Richtungen, ne? Blind und hofft, irgendwas zu treffen, sage ich jetzt mal ganz böse. 341 Ein-Sterne-Restaurants. Brauchst du nicht machen in Deutschland, meiner Meinung nach. Ja, auch das klingt jetzt wieder arrogant und arschig, aber das Problem ist, dass der Michelin große Angst davor hat, von irgendwelchen Foodie-Bloggern oder Instagram-Seiten dass sie nur den, dass sie nicht die Ersten sind, die das entdeckt haben. Und deswegen wird wild gerade, also es gibt Sterne-Restaurants, das wäre vor 10 Jahren lange kein Stern gewesen. Es gibt auch mittlerweile 2 Sterne-Restaurants, die wären vor 15 Jahren noch lange kein Einsterner gewesen. Ne?
Wie lang war die Liste vor 10 Jahren? Also als du...
Ich habe da nichts zu gefunden. Ich meine, es wäre gerade bei den Einsternern deutlich weniger gewesen. Es ist jetzt allerdings auch, jetzt fahren sie gerade wieder so ein bisschen anderen Kurs und haben ja auch so alt eingesessen in die 3 Sterne aberkannt zum Teil. Ich weiß jetzt nicht, was das soll so richtig... ein Bekannter, ein gemeinsamer Bekannter von uns, ein alter Schulkollege, der hatte mal irgendwann gesagt, er geht in nichts, was weniger als 1 Stern hat. Und dann...
Oh, der verpasst ganz schön gutes Essen.
Der verpasst halt, und das ist glaube ich, und das ist das Problem, dass dieses mittlere Segment, was für die meisten Leute einfach interessant ist, wenn man ehrlich ist, dass das in dem Moment so getan wird, als wäre das gar nichts.
Ja.
Also, und du bist halt entweder, das ist ja auch ganz klar, das ist auch die Reaktion, die ich damals hatte, also mit Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe. Du bist halt ein Sternekoch oder du bist gar nichts halt. Ne? Das ist auch so völlig bitter. Egal.
Dabei, also ich finde auch, wenn Leute sich aufrichtig für Essen interessieren, dann müssen die allem eine Chance geben. Und wie gesagt, dann ist es vielleicht der weltbeste Döner in irgendeiner seit 30 Jahren bestehenden Dönerbude irgendwo in Neukölln oder so, keine Ahnung. Aber also gutes Essen, und ich war schon in wirklich gehobenen Lokalen, das heißt noch lange nicht, dass es wirklich einfach eine Geschmacksexplosion ist. Manchmal ist es auch einfach nur besonders teuer und fancy. Und wahrscheinlich auch High-End-Produkte, ja, mag sein, aber es gibt durchaus Situationen, wo ich was gegessen habe und dachte, ja nee, also die Nudeln aus dem Parmesanleib vom Italiener ums Eck, die wären halt auch geil gewesen gerade, ne? Also
es hat halt alles seine Zeit, so, ne? Es hat alles seine Daseinsberechtigung. Ich lerne das jetzt hier auf dem Dorf halt auch wieder kennen, sag ich jetzt mal. Da sind auch Läden, wo du denkst, wo ich als Koch denke, ja gut, muss jetzt diese geschnitzte Karotte hier an der Seite sein, keine Ahnung. Aber in dem Moment ist es okay. Es ist halt okay für das, was, ne, wenn man mal mit, weiß ich nicht, einfach nur zu Fuß vor die Tür gehen will. Es gibt immer, also wenn die Küche an sich anständig ist, sage ich jetzt mal, ne, dann ist das, dann kann es ganz einfach sein in vielen Sachen. Ne? Ich war gerade auch in Bayern viel unterwegs, damals bei meinen Camping-Sachen. Da waren ganz einfache Restaurants, die haben einfach anständig gekocht und das war lecker. Ja. Also es war super, das war sehr gut. Und ich wünschte, sowas würde es mehr geben, aber sowas wird halt immer weniger, weil diese Restaurants nicht diesen Prestige haben von einem Stern und aber meist für viele Leute dann schon durch die Manpower, die da notwendig ist, einfach zu teuer sind für jeden Tag so. Es gibt ganz viele Restaurants, die sensationelle Küche machen. Die sind in dieser Grauzone zwischen einfacher Küche, also in so einem Fine-Dining-Segment, der noch kein Stern ist. Und das Problem ist, das wird halt nirgendwo richtig gewürdigt. Ne?
Wir hatten ja auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob im Podcast oder einfach zwischen uns beiden in einem Gespräch, das Thema, dass gerade auch in Deutschland ja die Bereitschaft für Qualitätslebensmittel Geld auch im Restaurant zu lassen nicht da ist. Ne? Also es gibt halt leider immer noch zu viele Menschen, die erwarten, dass sie einen Kalbschnitzel für 16 Euro bekommen. So.
Ja.
Und ja, also esst einfach weniger Kalb, weil es sind Babys, aber
Babytiere schmecken am besten.
Es
tut mir leid, das musste ich mal kurz.
Ja, aber dieses wirklich einfach mal Geld in die Hand nehmen, weil ich mache das auch nicht so oft, aber wenn ich mal in so einen Laden gehe, dann möchte ich auch nicht gucken, wie teuer es ist, sondern dann möchte ich halt wirklich einfach ein Menü bekommen und essen und es genießen und wirklich mich auf dieses Geschmackserlebnis konzentrieren. Und ja, vielleicht ist Genuss nicht Thema genug. Vielleicht kommt es irgendwann auch wieder. Aber im Moment habe ich auch das Gefühl, es muss entweder sportbillig sein, trending sein oder es muss wirklich einfach wahnsinnig fancy sein.
Ja, also dieses, dass es hip sein muss, das ist mir ganz oft jetzt gerade, muss ich auch sagen, und da beleidige ich jetzt auch wieder alle Leute mit in Düsseldorf. Aber in Düsseldorf ist das ein großes Thema, ne?
Ja.
Es gibt Läden, wenn du kannst das Gericht in dem Laden machen und alle sagen sofort, boah, ist mega kultig. Und dann machst du das in einem anderen Laden und sagen, was ist das für eine Scheiße?
Ja, ja.
Und das ist das Gleiche, ne? Und das ist schwierig.
Aber es ist nicht nur Düsseldorf. Ich glaube, das Thema haben die meisten größeren Städte.
Ja, das kann sein.
Düsseldorfer sind speziell, ja, aber...
Ja. Ich wollte noch ganz kurz, ganz kurz eben, und damit beschließe ich auch, glaube ich, so ein bisschen meinen Teil der Folge auf jeden Fall. Tut mir leid, ich habe so viel geredet. Ich werde schon nochmal mit Nachdruck sagen, also im Prinzip kann ich die Leute, das muss ich ehrlich sagen, auch wenn das jetzt völlig abstrus klingt, ich kann die Leute im Prinzip dazu ermutigen, eine Ausbildung in der Gastronomie zu machen. Es ist halt sehr schwierig. Das kommt
gut nach den Themen, die wir heute hatten. Ja.
Ja. Ich bin nämlich witzigerweise Brand Ambassador für die DEHOGA, wissen die wenigsten, bin extrem schlecht in meinem Job. Es ist ein sehr schöner Beruf. Eigentlich. So, man muss den richtigen, ich glaube auch 100%, dass man den richtigen Laden finden kann dafür. Ich glaube auch, dass es sehr viele Leute gibt, die eine anständige, wenn du das gewisse Engagement zeigst, dass die dazu bereit sind, dir wirklich auch eine gute Ausbildung zu bieten. In der Gastronomie hat das halt immer mit harter Arbeit zu tun. Aber was für mich so war, also du hast ein unglaubliches Teamgefühl, je nachdem, was du für ein Team hast, also du hast auch so eine gewisse Fluktuation, aber auch selbst in meinem Ausbildungsbetrieb hatten wir zwischenzeitlich Teams. Das war sensationell, ne? Und ja, da ging es ruppig zur Sache, aber wir hatten auch damals einen sehr, sehr guten Sous-Chef, der ist immer so das Bindeglied zwischen dem Küchenchef, der so über allem steht und dem Team und versucht da immer so ein bisschen zu vermitteln, und der war sehr gut und das war ultra, also der hat den ganzen Laden so zusammengehalten. Und der ist auch geisteskrank ausgerastet zwischendurch, wirklich, ne? Also wirklich, dass Generationen deiner Familie beleidigt wurden, aber danach war das, dann hat er eine Runde Bier am Kiosk ausgegeben und dann war das vergessen. Und da hat man da kurz drüber gesprochen und gesagt, ja, da war ein bisschen, tut mir leid, war ein bisschen Bild vielleicht. Aber das hat man eben auch nicht übel genommen tatsächlich, weil du wusstest immer am Ende des Abends, bevor du nach Hause gehst, ist alles geklärt irgendwie, ne? Und solange man da das Gefühl hat, dass man da die Arbeit gewertschätzt wird, ist das eigentlich eine positive Sache. Außerdem muss ich sagen, einer meiner Küchenchefs hat das damals jetzt nicht so charmant gesagt, aber du lernst halt in gewissen Momenten sehr demütig zu sein. Also es gibt halt keine Klassen, also es gibt Hierarchien, aber er hat damals gesagt, in der Küche sind alle gleich wertlos.
Okay.
Und ich habe halt Leute, also es wäre nie jemand auf die Idee gekommen, sich über irgendwen zu erheben, so, ne? Egal was für einen sozialen Hintergrund der hat.
Mhm.
Also, ich weiß nicht, kam aus einem soliden Kinder, also aus einem soliden Haushalt, sag ich mal.
Einen soliden Waisenhaus,
meinst du? Kinderstuhl, würde ich sagen. Ja. Und hab ein Abi gemacht und hab im Prinzip, wenn man mal ehrlich ist, also die für alles top, so, ne? Und es gibt halt Leute, die kommen aus ganz üblen, zerrütteten Verhältnissen, aber in dem Moment, und ich glaube, das hat Anthony Bourdain mal gesagt, so, es gibt du kannst es halt, ein Omelette machen oder du kannst halt nicht. Ne?
Mhm.
Alles andere ist völlig egal. Ne?
Mhm.
Wo du herkommst, was du für eine Hautfarbe hast, es ist völlig irrelevant, es interessiert niemanden. Hauptsache, du machst
deinen Job. Wie die Welt eigentlich funktionieren sollte.
Das ist es halt. Und du lernst halt auch dadurch, weil es natürlich einfach so ein Job ist, der so sehr durchmischt ist von verschiedenen Schichten, sage ich jetzt mal, von verschiedenen Kulturen, lernst du halt super viele Kulturen kennen. Ne? Also ich bin nicht so super viel gereist in meinem Leben, aber ich hatte immer das Glück, dass die Leute halt zu mir gekommen sind. Ne? Ich habe jahrelang mit einem Indonesier gearbeitet, ich habe jahrelang mit einer Japanerin gearbeitet, habe da krasse Sachen gelernt. Ich habe ein gutes freundschaftliches Verhältnis zu einem Spüler gehabt, der aus Ghana kam, von dem ich super viel gelernt habe. Der hat zwischendurch auch mal immer so ausgeholfen.
Mhm.
Das sind alles Sachen, die sind halt also mega, mega gut. So, ne? Also dir steht halt auch als Koch, und das ist das Interessante, dir steht halt auch die ganze Welt offen im Prinzip. Ne? Ich habe dieses von Disney, The Bear, Serie.
Ich habe es nicht gesehen, aber...
Sensationell.
Ja.
Also ich habe nur die erste Staffel geguckt und es ist einfach, also es ist das Nächste, also es ist sehr realistisch, es ist gruselig realistisch und es ist interessant zu sehen, dass auf der anderen Seite der Welt es offensichtlich exakt so funktioniert, wie ich es gelernt habe. Und das ist halt, du kannst halt überall, also ich habe auch Freunde gehabt, die sind, weiß ich nicht, die sind dann irgendwo nach Südamerika gegangen, ne, und haben dann da gearbeitet.
Ist dasselbe.
Es ist einfach das Gleiche. Mit anderen Produkten. Und du lernst es ja. Du lernst es ja, du lernst ja, wie es geht.
Also,
das ist natürlich, also du hast halt einen Job, wo du Leute kennenlernst, du hast einen Job, wo du immer was zu essen hast, du hast einen Job, wo es immer warm ist. Es könnte wirklich schlimmer sein. Und es ist halt ein Job, der wirklich handwerklich super, super interessant ist, wenn du jemanden noch findest, der halt noch das Handwerk beherrscht halt, ne? Und das wird halt leider immer weniger.
Das ja, wer vielleicht, weiß, vielleicht gibt es irgendwie den nächsten Trend. Also ich hätte eigentlich auch gedacht, dass durch The Bear wieder mehr passiert. Weil die Serie wurde ja schon auch ordentlich gehypt. Ich habe sie, wie gesagt, nie gesehen, aber ich habe viel davon um mich herum mitbekommen.
Also ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Ich habe, wie gesagt, nur die erste Staffel geguckt, dann ist mein Disney-Abo ausgelaufen damals.
Das zweite gibt es ja schon, ne?
Ja, dritte glaube ich sogar.
Ah ja.
Das ist ja schon wieder ein bisschen her. Und es war natürlich auch nicht, also es war auch eher so Schattenseite oft, ne? Die Geschichte ist ja, dass jemand auch aus der Spitzengastronomie weggeht,
ja,
und
so einen Burger landet. Also die ganzen Promi-Köche haben ja auch ihre Schattenseiten gezeigt und Menschen angeschrien und trotzdem gab es scheinbar einen Hype, dass man es machen will.
Ja, ja.
Also es ist nicht so realitätsnah deutsches Kochfernsehen, das glaube ich sofort. Da habe ich mich auch direkt gefragt, sind die wohl genauso wie das, was du berichtest? Also so diese ganzen ja, Promi-Köche, die man hierzulande halt so kennt? Wahrscheinlich ja, ne? Also muss man von ausgehen.
Also ich weiß es nicht genau.
Die sind
also,
ja wahrscheinlich durch dieselbe Schule gegangen wie du.
Es ist halt, ja, ich würde jetzt erstmal sagen, ja. Also es ist insgesamt, auch wenn, ich weiß gar nicht, wie es jetzt wäre. Ich habe super lange nicht mehr gekocht tatsächlich. Ich habe zuletzt in Düsseldorf mit einem noch neben meinem Bürojob gekocht. Bei einem recht angesehenen Koch, der einen Laden neu aufgemacht hat, der lange auch in der Sterne-Gastro war. Hat sich dann damit selbstständig gemacht. War so eine Größe in Deutschland eigentlich. Und der hatte gefragt, ob ich da so ein bisschen kochen möchte. Und das war richtig cool. Das war nach der Arbeit auf so einem Schamottstein, auf so einer Glühplatte. Also richtig, das war so eine, weiß nicht, 8 cm dicke Eisenplatte, die halt mit Feuer befeuert wurde. Also und dann geglüht hat. Und da kannst du richtig geil drauf kochen. Das ist das beste Kochen, was es gibt. Ne? Weil du hast da verschiedene Zonen, die so verschieden heiß werden. Du lernst den Herd halt so richtig kennen. Und das hat einfach richtig Spaß gemacht. Und dann haben die einen Stern bekommen. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt reicht's.
Ich bin jetzt wieder von vorne angefangen.
Da habe ich ultra viel gelernt. Das war richtig cool, weil das war so eine alte, umgebaute Pommesbude. Tatsächlich. Und es war mega lässig. Das war so mein finaler Abschied dann aus der Gastro, das auch jetzt schon wieder.
Wir müssen einfach die Seepferdchen abschaffen in der Gastro.
Ja, es ist halt ein Dogma, ne?
Ja, aber alles, was du erzählst, ist immer so, und mit dem Stern wird es schlimmer.
Die Leute denken halt in dem Moment, und ich glaube, das ist halt natürlich, das habe ich auch ganz oft mitbekommen, dass Leute dann in dem Moment, als den Laden, wo ich angefangen habe, die hatten einen Stern bekommen, das höre ich immer aus den Geschichten, dann haben die sofort alles anders gemacht, ne? Und das so viel aufwendiger, viel heftiger. Und es war so, ja gut, aber Leute, ihr habt doch den Stern dafür bekommen, für das, was ihr eigentlich gemacht hattet. Okay. Warum verändert ihr denn jetzt alles? Ja. Ne? So, aber das hat denen dann trotzdem recht gegeben. Ne? Die haben jetzt schon viele Jahre einen Stern. Und ich glaube, du kannst dich da gar nicht gegen, ich glaube, du hast ja in dem Moment, wo du das dann bekommst, hast du ja, glaube ich, dann sofort die Angst, dass dir das wieder weggenommen wird.
Mhm. Ja, und
dann
auch einen gewissen Auftrieb.
Ganz,
ne?
Anders halt, ne? Ja. Sofort, vom Mindset her, glaube ich. Ich glaube, da kann sich kein Mensch gegen wehren.
Crazy.
Das ist ein bisschen.
Okay.
Ja, wir müssen, glaube ich, mal aufhören. Ich habe mein Schriftstück des Tages, ist kein Schriftstück des Tages.
Der Woche.
Der Woche
des Tages. für den nicht mehr wöchentlichen Podcast.
Ja, da waren wir auch vor Monat her. Ne?
Vor da waren wir Urlaub, aber auch, ne? Sehr ambitioniert damals, ne? Als wir da gestartet sind, dass wir uns vorgenommen hatten, jede Woche zu posten.
Das war wild, ey.
Posten vor allem. Jede Woche aufzunehmen.
Ja, nicht stattgefunden. Es lohnt sich, mal reinzuschauen. Also es gibt, ich kann das aber nicht aus erster Hand empfehlen. Ich habe das damals angefangen und ich fand es jetzt nicht mega catchy. Ich habe damals, es gibt das Geständnis eines Küchenchefs. Mhm. Von Anthony Bourdain, der sich übrigens auch in Folge von Depressionen umgebracht hat. Auch ein sehr, also mehrere Sterne. Amerikanischer Koch, französischstämmig, war dann sehr viel in den Medien auch. Es wird ultra gehypt, das Buch. Ich weiß es nicht. Es ist bestimmt super spannend, das zu lesen. Ich habe es ungefähr halb gelesen. Also mich hat es nicht so gecatcht. Es war aber auch in der Zeit, wo ich da sehr tief drin war in dieser Gastro. Vielleicht war das auch einfach nicht so das Richtige, um dann da abzuschalten. Das kann man sich sicherlich mal zu Gemüte führen. Ansonsten der Film Full Metal Jacket von meinem großen Idol Stanley Kubrick. Stanley Kubrick hat Eyes Wide Shut, The Shining,
dieser Film verfolgt
Full Metal Jacket.
Ich weiß nicht, ob ich den mal gesehen
habe. Clockwork Orange.
Ich überlege, ob ich den mal gesehen habe. Ich vermute fast nein.
Eyes Wide Shut
Orange habe ich gesehen. Ja.
Wirklich, ne? 2001 Space Odyssey. Eigentlich der beste Film, denke ich, aller Zeiten. Wirklich. Kann man sich mehrfach am Tag angucken. Es hatte nichts mit dem Thema an sich zu tun. Es geht um den Vietnamkrieg. Es geht um, im ersten Teil des Films wird praktisch davon berichtet, wie Leute zu Marines werden. Das klingt jetzt ein bisschen wild, aber und da siehst du viel von diesem, also dass das, das wurde mir damals auch gesagt, so nach dem Motto, du kannst alles vergessen, was du bisher gelernt hast, ne? Du wirst jetzt zu einem neuen Menschen.
Mhm.
Und so ist das auch. Ne? Also ich glaube, es ist interessant, das mal zu sehen. Ist auf jeden Fall ganz spannend. Und was aus Menschen werden kann, wenn die sowas eingetrichtert bekommen. Ne? Ganz spannend.
Ich habe keins. Ich könnte maximal berichten, was ich gerade gucke.
Ja.
Weil zum Lesen, also doch, ich habe ein Buch angefangen, aber jetzt irgendwie, weiß ich nicht, komme ich aktuell nicht so sehr runter, um lesen zu können. Aber ich habe neulich Modern Love für mich entdeckt.
Modern Love? Sagt mir gar
das
nichts, glaube ich.
Es gibt zwei Staffeln auf Prime und das sind aber im Prinzip Kurzfilme.
Okay.
Die einfach sehr unterschiedliche Liebesgeschichten irgendwie aufgreifen. Das basiert auf einer Reihe, Serie von der, war es die New York Times? Ich glaube ja. Von irgendeinem amerikanischen Titel. Okay. Also es ist aus Print in Film übersetzt, okay, sozusagen. Und das sind dann einfach so teilweise ein bisschen märchenhaft, teilweise aber auch einfach schmerzhaft real. Zerwürfnisse wiederfinden, sich selber finden.
Haben keinen Kontext.
Keinen Kontext. Man kann also immer schön eins davon gucken. Sowas geht dann auch mal gut nach Feierabend, finde ich, weil es nicht so zwei Stunden direkt sind, sondern ein bisschen so eher so Serienformat. Und es ist tatsächlich, ich finde die so gut, dass wenn ich nebenbei eingeschlafen bin, ich unbedingt diesen Teil dann nochmal wach gucken möchte.
Okay,
weil ich das irgendwie so schön finde, wie Beziehungen dort beschrieben werden.
Okay. Auf Prime hast du gesagt, ne?
Mhm.
Ja, muss ich mal gucken. Prime habe ich ja noch. Ja, ich kann das verstehen. Ich habe ja angefangen, da gab ja eine wilde Diskussion auf meinem Instagram-Kanal. Ich hatte mal Fragen gestellt und wer Fragen stellt, kriegt Antworten. ich habe Supernatural angefangen, nachdem mir das von mehreren Seiten empfohlen wurde. Das ist aber das ist ähnlich insofern, glaube ich, und das passt sehr gut auch in mein Leben, dieses, dass du sagst, okay, du hast eine Folge, die in sich abgeschlossen ist. Die geht eine Stunde oder so. Oder
ist das bei denen so?
Ja, im Großen und Ganzen, ja.
Die haben dann immer so einen Fall sozusagen.
Genau.
Okay.
Das ist gut. Nein, ist nicht zu viel. Ist kein ganzer Film. Also man muss schon aufpassen, aber es ist jetzt nicht, es ist halt so eine klassische 2000er-Serie. Ne?
Ja,
es ist jetzt nicht ultra produziert, aber es ist gut.
So. Ich finde, man braucht zwischendurch auch weniger anspruchsvolle Dinge.
Ja.
Also ich kann nicht immer, wenn ich den Fernseher anschmeiße, irgendein Meisterwerk mehr reinziehen. Ja, hier ist ein Autorennen.
Was ist denn
ich sag's dir, es wird Zeit, dass ich wegziehe.
Ja. Da haben wir auch nur so am Rande thematisiert. Ne? Muss immer in Ruhe erzählen.
Ja.
Es kommt ja vielleicht jetzt, je nachdem, was jetzt für ein Thema kommt, kann man das ja einfließen lassen.
Mal gucken. Ja, wenn Stresscodes werden, eher nicht. Ne?
So. Ja, wir machen den Opener damit.
Du darfst drauf losen.
Ist nicht mehr viel im Glas. Ne?
Nee, fünf Themen.
Oh
noch.
Gott. Dresscode.
Ach nein, wirklich? Geil.
Okay. Turns out, dass auf allen steht Dresscode. Jetzt, wo du das gerne machen wolltest. Das Thema ist das eben präpariert.
Nee, aber dann haben wir ja schon gut Vorarbeit geleistet für nächstes Mal, finde ich.
Ja, das ist gut. Machen wir.
Ja, da kann ich dann auch wieder einen größeren Beitrag zu leisten.
Ja, mir tut das auch leid, wenn ich so, ich habe immer das Gefühl, also ja, ich habe dann ja auch wirklich sehr viel geredet jetzt heute, ne?
Ja, also, aber was hätte ich heute auch großartig beitragen können?
Das sehe ich dann auch. Ich habe immer Angst, dass ich zu viel rede. Habe ich aber immer.
Eigentlich. Ich unterbreche dich ja auch so in so einem Zweifel.
Das ist gut. Sanna, ich würde sagen, wir packen es.
Ja.
Es reicht, ne? Mir ist auch langsam ein bisschen warm.
Ja.
So, in diesem Sinne würde ich sagen, Haben wir was vergessen? Nee, wir haben diesmal alles gemacht, nee, ne? Ausnahmsweise.
Ja. Ausnahmsweise.
Gut, wenn man nur zweimal im Jahr aufnimmt, dann reißt man sich halt auch ein bisschen zusammen einfach, ne? Ja, in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Einschalten, ihr Lieben. Und das letzte Wort hat wie immer die liebe Sandra.